Erzähl doch mal, wie ging's denn dann Molle? Was ist da passiert bei Rock am Ring bei euch?
Zart wie Kruppstahl mit Mike und Alex.
Du, es ist so lange her, dass wir diesen Podcast aufgezeichnet haben. Die Leute denken bestimmt schon, dass einer von uns verstorben ist.
Meinst du, ja. Es soll ja eine Sonderfolge aus unserer unangekündigten Sommerpause heraus sein.
Ja, aber der Punkt ist, die Sommerpause wird ja noch viel länger tatsächlich. Aber dazu können wir ja gleich nochmal sprechen.
Ja.
Bist du denn schon beim Aufnehmen?
Ich habe jetzt auf Aufnahme gedrückt. Meine Backup-Aufnahme war jetzt die ganze Zeit schon an. Vielleicht ist die ja sogar besser übers iPhone. Weil ich hier sonst übers MacBook, aber Ali hat es abgesegnet, hat gesagt, soll ja auch einen gewissen Charme haben. Irgendein Nightliner brummen oder so ein Mist werden wir sowieso hinten drauf haben. Deswegen, du wirst wie immer in voller Qualität erstrahlen und ich werde hier untergehen im ungefähren, naja, egal.
Um das optisch ganz kurz auch nochmal aufzubereiten, du hattest jetzt gerade so die Audiokurve hier auf deiner Brust liegen und es sah jetzt wirklich so aus, als ob das irgendwie so Herzschlagmonitor ist.
Ach, hör auf, ey, da habe ich keinen Bock drauf. So habe ich mich vor ein paar Tagen gefühlt, als ich Stirnhöhle hatte.
Das ist echt kritisch, Stirnhöhle. Das kann richtig schief gehen. Ja. Also bis hin zu Durchbruch ins Hirn und so ein Kram. Also da muss man echt schnell aufpassen.
Und vor allem bei einer Betätigung, wo man headbankt, ist das super.
Ja, da kann man lose schütteln, was da drin ist, ne?
Ja, ja, ne, der HNO-Arzt fragt auch, was ich so beruflich mache. Und sagt, war dann so ein Dialog wie immer, naja, ich spiele in einer Band. Wie beruflich, ja, was für eine Band, na, kennen Sie nicht. Da sagen sie doch mal, ey, glaube ich nicht, dass sie die kennen. Da sagen sie doch mal, ja, kannte er dann irgendwie und dann meint er dann, naja, also die nächsten 2 Wochen eher mal so wie Pietro Lombardi, Headbang.
Hast du dich ja richtig schön dran gehalten gestern Abend?
Nein, das war ja vor anderthalb Wochen.
Eben. Die 2 Wochen waren noch nicht rum, Freundchen.
Nee, war noch nicht. Ibuprofen täuscht immer über vieles hinweg. Deswegen hat man ja heute so einen leichten Katar im Nachgang der Show. Aber die Show war sehr geil und ich habe mich sehr über deinen Support von der Bühnenkante gefreut, von der Bühnenseite.
Naja, wir sind immer drum herum gezirkelt, weil auf der einen Seite ist natürlich soundtechnisch völlig sinnlos, an der Bühnenkante zu stehen.
Das stimmt,
man,
ja.
Man will das ja schon auch akustisch wahrnehmen. Mhm. Aber zum Abklatschen oder zum Hallo sagen kommt man dann ja nochmal.
Zum Rumhängen ist das natürlich viel, viel cooler, ja, auf jeden Fall.
Ja, Britta auch mal Hallo gesagt, das war schon cool. Also war auch cool, dass er sie mitgenommen hat.
Was wir auch völlig verpasst haben, ist, dein Buch ist schon raus jetzt, oder?
Nee.
1.9.
1.9.
Ach, am 1.9., weil ich schon dass irgendwie Leute damit, oder hast du damit nicht schon rumgefuchtelt irgendwie?
Ja, ja, das ist so ein Dummy. Da existiert bis jetzt nur der Umschlag und das da drin ist sozusagen irgendein anderes Buch.
Ach so. Naja, ich hab mal von einem, was war, irgendein Kumpel hat mal erzählt, der hat mal, irgendwann ist er mal nachts um 3 aufgestanden und hat seine goldene Platte aus dem Rahmen genommen und hat die mal aufgelegt. Da war auch irgendein Scheiß drauf, irgendeine Country-Platte war das.
Ach was, das kann man wirklich abspielen, ja?
Ja, ja, das war einmal einfach nur so Gold angesprühte Plastik und das war irgendeine Schallplatte aus dem Müllhaufen scheinbar. Hm.
Das ist noch nicht mal hier irgendwie so mit Goldüberzug. Das ist einfach nur angemalt.
Ja, ne, also keine Ahnung. Das kommt darauf an, was die Plattenfirma von Award bestellt, glaube ich.
Also dieser YouTube-Award zumindest, der alte, der neue nicht mehr, aber der alte ist noch mit Silberüberzug.
Ah, okay.
Tatsächlich. Also da haben sie sich nicht lumpen lassen bis 2000, was weiß ich, 17 oder so.
Nee, also man konnte es wohl abspielen. Ich habe keine Ahnung, ob die da irgendeine alte Pressvorlage nehmen und dann irgendwas pressen, was so golden aussieht, oder ob die irgendwas ansprühen oder keine. Da gibt es wahrscheinlich auch verschiedene. Auf jeden Fall war das auch relativ desillusionierend. Also der Nummer 1 Chart Award, der ist ja auch nur so aus Plastik irgendwie. Ne? Also das macht ja irgend so ein Epoxidharz-YouTuber. Mhm. Der gießt ja das in anderthalb Minuten zusammen.
Ja gut, ich meine, das wird ja auch in Masse produziert, ne?
Ja.
Also wie viel kriegt man da als Band? Kriegt man da pro Person einen oder nur einen? Ach, doch nur einen.
Einen, okay. Den Rest musst du bezahlen.
Ah.
Da bestellst du im Online-Shop deine Nummer 1 zu Wort.
Ja. Aber habt ihr gemacht, dass jeder einen davon hat?
Ja. Ne, das sieht schon gut aus in der Gartenlaube, schon. Wenn man da mal einen stehen hat.
Schon.
Dann ist es ja auch gut. Wen hast du denn gestern noch alles getroffen beim Impericon? War es interessant?
Naja, also sind schon immer dieselben Nasen, ne? Auch unseren gemeinsamen Chemnitzer Freund. Hat der es zu euch geschafft?
Ja, mit dem hatte ich, da war relativ früh da, mit dem hatte ich mich da mal unterhalten. Der hat natürlich als Kulturjournalist im Kulturstadtjahr in Chemnitz einiges um die Ohren. Ne?
Na, ich habe mir ja besucht auf dem Kosmosfest, hatten da Panel zusammen.
Also dieses Kosmosfest.
Da warst du letztes Jahr mal irgendwie, ne?
Ja, dieses Kosmosfest in Chemnitz, das hinterlässt die ostdeutsche Seele mit echt einem krassen Gefühl, dass in Chemnitz so ein Fest mit so einer Stimmung möglich ist, ne? Das finde ich wirklich cool, krass.
Es ist, also ich habe mich da mit einigen Leuten unterhalten, die da waren. Es ist halt irgendwie so, dass aus ganz Sachsen Leute, die ansonsten irgendwie isoliert auf irgendwelchen erzgebirgischen Bergdörfern leben, die kommen dann halt alle nach Chemnitz, um einmal im Jahr irgendwie rauszukommen aus ihrem Umfeld. So, die sind da alle sehr happy, dass es das gibt tatsächlich.
Na gut, das klingt dann schon wieder nicht.
Nee, es ist ja auch nicht. Also ich finde es tatsächlich auch wiederum, nee, also was ich daran kritisch finde, ist, dass es halt so krass Bubble ist. Also das ist ja wirklich für Leute, die wirklich, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, linksgrün versifft sind, ist das gemacht. Und alle anderen, die irgendwie rechts davon stehen, können damit überhaupt nichts anfangen, glaube ich. Und da war ich dann so, habe ich mich dann gefragt, naja, was bringt das, weil es ja keine Verbindung herstellt, sondern es ist wieder hier, das ist jetzt eure Bubble und die anderen sind halt, was weiß ich, in irgendeiner anderen Bubble. Aber na klar, es ist halt irgendwo dieser Raum, wo sich dann Leute auch mal treffen können, die es sonst in Sachsen vielleicht
nicht. Denkst du nicht, dass es so ein bisschen Mitnahmeeffekt hat, zumindest für Leute, die jetzt noch keine Seite haben, sage ich mal?
Ich als jemand, der sich da ja nicht so dazu berufen fühlt, Teil dieser Bubble zu sein, also für mich hat das keinen attraktiven Strahleffekt gehabt, to be honest.
Okay.
Also ja, ich habe mich da ein bisschen deplatziert gefühlt.
Ach, okay.
Also es waren viele Fans da tatsächlich, aber
du dich deplatziert fühlen?
Nö, ich war halt beruflich da. Aber ich wäre jetzt, also persönlich hätte mich da nichts hingezogen.
Also wenn du jetzt so Chemnitzer, wenn sowas in der Halle wäre, würdest du nicht hingehen?
Ich würde vielleicht mal drüber laufen und mal gucken, ne, wie so ein Rentner. Was die jungen Leute hier machen! So.
Naja, ja. Gut, klar. Ja.
Ich kannte auch keinen einzigen musikalischen Act, nicht einen.
Echt nicht? Also ich letztens da war, da hatten wenigstens die Reikers hatten noch gespielt, irgendwie. Das war so ganz krude, das war so Musikschule, Keyboard-Gruppe, Reikers und danach war irgend so ein Gymnasium-Hip-Hop-Projekt, keine Ahnung. Das ist schon, war schon immer so eine,
also die, relativ gute Mischung. Die Stimmung war super gut und die Acts kamen auch ziemlich geil an. Also da haben auch viele Leute mitgesungen und mitgekrölt und alles mögliche. Also will jetzt nicht sagen, dass das nicht funktioniert, aber ich bin halt 0, gar nicht die Zielgruppe dieser Veranstaltung.
Okay.
Ja. Aber ich muss sagen, ich war positiv von Chemnitz an sich überrascht. Weil ich bin
Was
jetzt.
Was ist Chemnitz an sich?
Ich war noch nie in der Innenstadt von Chemnitz unterwegs, weil man fährt irgendwie immer dran vorbei und so irgendwas so im äußeren Ring und da ist halt alles irgendwie ehemalige Industrie und alles so, hä? Aber in der Innenstadt und in diese Parksituation, dieser Schlosspark, das ist schon super schön eigentlich.
Ja, also Kategorie besser als erwartet, gell?
Muss man
ehrlich sagen, die ja so, was weiß ich, Gera und so auch zu bieten hat.
Gera ist super.
Ja.
Also ja, das was noch davon übrig ist, sagen wir es mal so.
Nee, aber da gibt es ja einige ostdeutsche Städte, die da so funktionieren wie Chemnitz auf jeden Fall. Das stimmt schon. Da hast du, also warst du das erste Mal so richtig persönlich am Nischel? Ja?
Ich war trotzdem nicht am Nischel.
Nee. Also ich finde das immer, ist für mich immer unfassbar, wenn man davor steht, wie groß dieses Ding ist. Ne?
Der PR-Berater von Heidi Reicheneck wollte da hingehen und hat gefragt, ob ich mitkommen will, aber irgendwie hat es mich überhaupt nicht, gar nicht.
Wird das auch dein PR-Berater?
Ich bin ja nicht Jan Böhmermann, dass ich da mit dem E-Roller hinfahren muss.
Also, ja. Naja, klar. Ist er immer noch unterwegs? Nee, ne?
Nee, der ist ja irgendwie 3-4 Tage mit seinem E-Roller da gefahren. Aber also was hinter diesem Konzept steckt, ist ja dieses, dass man mal aus der Bubble rauskommt und sich mal umguckt und mal sieht, wie es woanders aussieht. Und genau so eine Experience hatte ich letztes Wochenende. Mhm. Da bin ich nämlich mal ins Weserbergland gefahren und habe mich da mal umgeguckt. Ja, das Weserbergland.
Mhm. Sag mir, könntest du mich jetzt, ich habe keine Ahnung, kenne ich einen Ort im Weserbergland oder kenne ich da einen Ort?
Nee, ich glaube nicht. Ich wollte mal zu einem externen Stein. Das ist nicht mehr im Weserbergland, aber auf dem Weg dadurch kommt man durchs Weserbergland. Also quasi alles so östlich von Paderborn.
Aha.
So, also du,
ist das Sauerland?
Also zwischen Sauerland ist dann wiederum westlich davon.
Ah, okay. Hm.
Also es waren 30 Kilometer bis Brilon. So.
Okay.
Ja. So eine Gegend, in die man normalerweise nicht fährt. Und ich habe da jetzt gerade dran gedacht, weil du gesagt hast, naja, da gibt es ja viele Städte in Ostdeutschland, bei denen das so ist. Das ist dort auch so. Also es ist wirklich total vergleichbar mit der Situation hier. Einfach Städte, die beste Zeit irgendwie hinter sich haben, weil einfach ganz viele Leute nicht mehr dort sind und keine wirtschaftliche Basis mehr da ist, die vielleicht in den 70ern oder 60ern noch da war. Können wir aber später drüber sprechen. Ich hab da was vorbereitet, theoretisch, ich wusste jetzt nicht, wie sonderfolgenmäßig du das machen willst. Ich habe eine kleine Hausaufgabe mitgebracht. Ich wusste übrigens nicht mehr, was hatte ich eigentlich für eine Aufgabe?
Ich hatte vergessen, dir keine aufgegeben. Ich wollte dich damit jetzt auch nicht noch so spontan belasten und dir dann gestern Abend in der nach auftrittsmäßigen Glückseligkeit irgendwas ins Gesicht drücken. Deswegen, ich habe auch einen kleinen Kundenservice mitgebracht, da können wir uns ja nachher zuspielen. Das ist ja schön. Es gibt ja auch, wie soll man das sagen, das sind ja Selbststudieneinheiten, sozusagen, was du denn heute gemacht hast. ist doch in Ordnung, ja, da freue ich mich drauf, auf jeden Fall. Wo waren wir stehen geblieben?
Dass es auch im Westdeutschland ähnliche Situationen gibt.
Ja, also gerade dieses Gefühl von geschlossenen, inhabergeführten Geschäften in der Innenstadt oder so, ne, das ist halt in Westdeutschland in diesen 60er, 70er Jahre Bauten in den Innenstädten ganz extrem, ne, wo du merkst, okay, hier war mal ein gut geführter Elektro-Einzelhandel oder ein Schuhladen oder irgendwas und mittlerweile ist dann in der nächsten Kreisstadt eine Mall aufgemacht und alle Kaufkraft ist da weggezogen aus den kleinen Städten, ne. Also das merkt man in Westdeutschland manchmal vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, ne, weil die Stadtstruktur noch mehr darauf ausgelegt ist. Ne?
Ja, stimmt.
Also damals in der guten alten Bundesrepublik der sozialen Marktwirtschaft war das ja noch anders. Da hast du höchstens mal einen Woolworth oder irgend sowas in der Innenstadt gehabt. Das hieß ja nicht Woolworth, das hieß Woolworth bei den Leuten. Ja.
Jetzt sind wir ganz schön die Tour gekommen. Wo waren wir denn vor diesem kleinen Exkurs nach Chemnitz?
Du wolltest mir erzählen, wie es im Weserbergland ist und du wolltest zu irgendeinem Stein pilgern. Keine Ahnung.
Zu den externen Steinen?
Ja, was ist denn das?
Naja, im Grunde ist das so eine ich glaube, das ist auch so ein ehemaliges, ist das ein ehemaliges Riff oder ist das einfach nur eine Steinstruktur, die härter war als die Umgebung? Weiß ich jetzt gar nicht. Ist halt so ein bisschen so eine magische Landmarke in Deutschland, die wo immer alle irgendwie Videos damit machen und es ist irgendwie ganz toll und vor allen Dingen, wenn man jetzt so im Mittelalter-Metal-Kontext whatever unterwegs ist, dann ist das so ein Begriff. ich war da und war sehr, sehr enttäuscht, weil es halt wirklich, du fährst halt mit dem Auto auf einen riesigen Parkplatz und läufst 5 Minuten über einen geraden, planierten Weg dahin, also so richtig US-amerikanisches Nationalpark-Feeling, wo du dann direkt mit dem Auto
so nach Stonehenge-Style.
Naja. Oder so, ja, dass du halt direkt mit dem Auto dran fahren kannst. Dann direkt davor irgendwie so ein Toilettencontainer, also wirklich so richtig hingeschissen.
hingeschissener Toilettencontainer.
Ja, sehr, sehr enttäuschend tatsächlich. Vor allem, wenn man bedenkt, dass man beispielsweise im Harz mit der Teufelsmauer was viel Imposanteres hat, was nicht touristisch so erschlossen ist.
Krass. Ja, gut, das ist ja bei ganz vielen Sachen, also bei Stonehenge auch vergleichbar. Ne? Da gibt es ja auch Steinkreise, die viel, viel schöner gelegen sind und nicht wieder aufgerichtet und so und halt noch diesen alten, verfallenen Charme haben. Da kann man sich ja in England auch bereisen, wenn man sich da ein bisschen informiert. Da muss man nicht unbedingt einen Stonehenge-Eintritt
bezahlen. Ja, also um verfallenen Charme zu sehen, kann man auf jeden Fall England bereisen, da hast du recht.
Woran denkst du da spontan?
Nur das ganze Land.
An die Gebisse der Einwohner oder
ne? Nee, einfach an die Post-Brexit-Wirtschaftssituation. Die kriegen das ja alles irgendwie nicht so richtig geschissen.
Ja, ich hatte neulich mit einer Band geredet, dachten, ja gut, ach, wir haben noch nie in Irland gespielt, ey, jetzt machen wir hier, was weiß ich, 5 Gigs UK, machen wir noch schnell Dublin und dann wieder, aber das war dann halt einmal EU-Aus- und einmal EU-Einreise, ne, die sind da halt richtig gefickt worden irgendwie, da mit dem ganzen Zollscheiß und dem ganzen Mist dort, also das ist wirklich, das hätte sich Monty Python nicht besser ausdenken können, ne. Also das ist so eine beschissene Drecksidee, dieser Brexit. Wirklich unfassbar. Unfassbar. Aber tja, wenn politische Macht noch nicht mal von Geld kontrolliert werden kann, ne? Wie es ja in den USA jetzt auch ist zwischen unserem Donald und dem Elon.
Oh, ich glaube, die da Geschäfte mitmachen wollen, die machen schon ihre Geschäfte. Ich glaube, für ein paar wenige, vor allen Dingen im Finanzbereich, lohnt sich sowas schon.
Ja, natürlich. Es gibt immer Leute, für die sich das lohnt, aber ich glaube nicht, dass das ein forciertes Dogma war, dass man da jetzt unbedingt Brexit irgendwie braucht. Also, weiß nicht. Ich glaube nicht, hat sich dann der Finanzwirtschaft eben, aber diese Ströme, die sind doch so, ich meine, du zahlst doch jetzt auf Aktien keinen Zoll.
Ne, ich glaube, die wollten ein europäisches Singapur bauen.
Meinst du?
Okay. Also das waren ja massiv finanzierte Kampagnen. So, also der Brexit ist nur passiert, weil da ein paar Milliardäre sich gesagt haben,
ja,
das wollen wir. So. Und die haben schon irgendwie was da drin gesehen. Und so wie ich das verstanden habe, ging's quasi um so eine Singapur. So einen Singapur-Verschnitt da zu bauen. So, dass die City of London quasi davon profitiert, aber irgendwie ist das nicht so geworden, wie sie sich das vorgestellt haben.
Nee, also so sauber ist es um die Westminster Abbey noch nicht, wie die Bürgersteige in Singapur. Das ist wirklich, also wenn man Singapur, das ist ein eigenartiges Feeling dort. Du hast da wirklich so ein, ich glaube, 2-mal war ich in Singapur. Einmal haben wir sogar dort gespielt. War ganz lustig, aber du hast halt so ein typische Auslandsshows in Südostasien, wo du halt so das Gefühl hast, okay, du spielst heute gerade nur für die Rich Kids, ne?
Ja.
Wobei
in Singapur gibt's, glaube ich, nur Rich Kids.
Ja, oder? war wahrscheinlich. Also es waren viele Touri-Kids auf der Durchreise, die ihr Glück nicht fassen konnten, dass sie da ausgerechnet hat bei ihrem Stopover. Und war so ganz lustig, ist ja auch wunderschön gelegen und so, ne? Man kann dann toll baden und was weiß ich, aber man hat wirklich permanent dieses Big Brother-Feeling, ne? Das hat sich damals schon auch echt eingestellt, also wenn du wirklich bei jedem ausgespuckten Kaugummi...
Ich wollte es gerade ansprechen, hängt, genau.
Also, dass dir da irgendein Officer, wenn er schlechte Laune hat, ist eigenartiges Feeling, also wirklich eigenartig. Das ist wirklich so ein bisschen Polizeistaatmäßig.
Ordnung kommt mit einem Preis.
Ja, auf jeden Fall. Ja, Law and Order. Sauberes Geld ausgeben. Das ist in Singapur genau richtig.
Ja, oder man kauft sich einfach gleich so eine Inselstadt, für seine Vorhaben, wie jetzt beispielsweise Jeff Bezos mit Venedig und seiner Hochzeit, hast du das mitgekriegt?
Mit der Hochzeit habe ich irgendwie, aber was hat er sich da gekauft?
Naja, der hat das gemietet, basically.
Venedig?
Ja, ja.
Ach so.
Ja, ja.
Nee, sorry, Markusplatz ist heute nicht, weil da macht gerade Jeff Bezos seine Hochzeitsfotos. Okay, und das kann man bei, ja gut, in Italien.
Ich wollte gerade sagen, ne? Das, ja.
Na gut, das ist ja in Venedig, muss man da jetzt nicht solche Touristen-Eintrittstickets kaufen, wenn die halt mit einmal einer kauft, ne? Ja. Ja, also irgendwie, also hoffentlich hat er diesmal einen Ehevertrag. Da wird er zugelernt haben, oder?
Ja, aber ich meine, seine damalige Frau, die war ja quasi auch die ganze Zeit an seiner Seite so, ne? Während dieses Imperium gebaut wird, also die wird da ja auch einen Anteil gehabt haben.
Ja, daran, du, nein, hat, das, ne? das sage ich ja gar nicht. Also, was weiß ich, dieses Ehegattengüterrecht, das ist ja zu einem guten Teil auch ja berechtigt. Ne? Das ist ja, also weil da immer sowas mitschwingt, als ob die Frau da irgendwie, was weiß ich, gierig Brocken aus dem Vermögen ihres Mannes. Ich meine, da ist sie ja genauso an der zumindest beim deutschen Ehegattengüterrecht, keine Ahnung, ich kenne mich da in den USA nicht aus, wie das läuft. Mein Biolehrer hat immer gesagt, wenn er eine Nacktschnecke gesehen hat, oh, hier ein Männchen, das sieht man ganz leicht, da ist geschieden, da hat das Haus verloren.
Das Haus verloren, naja.
Naja, habe ich schon mal erzählt. Aber da muss ich immer dran denken. Also das ist so, also ein bisschen eine einfache Betrachtungsweise. Aber ich glaube, man muss sich auch nach der Scheidung über Jeff Bezos keine Gedanken machen. Über seine Frau schon gar nicht. Die hat jetzt die Kohle minus Jeff Bezos. Also die hat es eigentlich geschafft, ne?
Ja, ich finde auf jeden Fall seine Transformation sehr interessant. Also man sieht an ihm, dass die Midlife-Crisis dich holt, egal wie viele Milliarden du auf dem Konto hast.
Ja, wovon, also was er jetzt ist, weiß ich, aber was war er? Worin besteht die Transformation?
Naja, war halt einfach ein Nerd. Und jetzt ist er ein aufgepumpter Daddy mit einer gemachten Frau, die er gegen seine langjährige Partnerin getauscht hat.
So sieht Midlife Crisis aus.
Naja, es ist halt wie, ja, ne, coole Sportwagen fahren, cool abhängen, Partys feiern, sich eine junge Frau suchen.
Ja, es ist halt also irgendwelche,
wirklich, als sei das irgendwie so mittleres Management in Deutschland.
Ja, also irgendwie irgendwelche Mitte 40, Mitte 50-Jährigen, ja, ja, die sich da aus dem Porsche rausquälen oder irgendwie. Ich habe keine Ahnung, wie man auf die Idee kommt, dass sowas cool aussieht. Also ich verstehe das auch nicht. Also wenn irgend so ein 25-jähriger Fußballer da mit einem, was weiß ich, mit einem GTS ankommt oder so, das sieht schon cool aus, ne, von mir aus. Aber irgendwelche älteren Herren oder so, das hat für mich immer eher irgendwas Bemitleidenswertes. Also ich glaube, die sollten lieber irgendwelche fetten Autos fahren, die so Understatement verbreiten. Das hat für mich irgendwie immer viel mehr Würde und Tiefe als dieses Sportwagengeprolle. Also das kann ich irgendwie überhaupt nicht nachvollziehen. Weiß nicht.
Tja, die verlorene, oder das, was man sich in der Jugend so gewünscht hat, dann doch mal ausleben, weil man sich's jetzt leisten kann oder so, ne? Weil man denkt, dass man was verpasst hat.
Ja.
Das ist es doch, ne? Der Gedanke, man hat was verpasst, das Leben ist endlich, oh nein, oh Gott, ich muss jetzt noch irgendwie auf Krampf noch besonders doll und besonders viel leben.
Ja, das stimmt. Ja, am Ende ist Geld ja nichts weiter als verlorene Lebenszeit, ne? Wenn es einem nicht zugeflogen ist oder so, da hat man dafür viel Zeit aufgewandt. Hast du dann so, oh, das wird jetzt schon wieder ganz schön deep philosophisch.
Ich wollte gerade sagen,
weil wir so lange nicht mehr gepodcastet haben, mein Guter. Das ist irgendwie in solche Gefilde, schweifen wir persönlich gar nicht. Wir haben uns in letzter Zeit persönlich viel öfter getroffen, als wir Podcasts gemacht haben, ne? Weil es alles passiert ist.
Zweimal.
Ja, na, erzähl mal von deinem Sternklang-Festival. Bist
ja,
du zufrieden, Aftermath?
Da haben wir uns auch nicht mehr gesprochen danach, ne?
Nee.
Scheiße.
Siehst du mal.
Scheiße.
Ich hab dich noch getroffen, hast du irgendwie mit Ivo da irgendwo so halb illegal ein Plakat in der Stadt aufgezogen.
Nee, was heißt illegal? Es war dann, ja, hier bringt man noch so ein Plakat mit, wir haben dann noch einen Platz und da war einfach kein Platz mehr.
Okay.
hänge ich halt über was anderes drüber. Da kenne ich ja nichts.
Na, so ist das in der Plakatwirtschaft.
Ja, genau.
Ja,
genau. Nee, war gut. Also
Werbewirtschaft kommt eins nach dem Drogenhandel. Das ist eine knallharte Branche.
Naja, also Veranstaltungsbusiness, würde ich sagen. Das ist schon heavy. Nö, war schön. Auf der anderen Burg, na, also Kranichfeld hat ja mehrere Burgen, auf der anderen Burg war gleichzeitig auch Mittelalterfest vom Heimatverein. Dann haben wir das dann so gedealt, dass alle Leute mit unserem Ticket da auch noch gratis Eintritt bekommen haben. Und da waren paar hundert Leute, waren dann noch drüben und haben sich das mal angeguckt. Das war eigentlich ganz schön. Da hat man so im Dorf ein bisschen oder in der Stadt ein bisschen die Leute hin und her geschickt.
Cool, und das wurde auch angenommen, ja?
Ja, tatsächlich. Also war ich sehr froh.
Ja, und dieses kleine Märchenschlösschen da oben, das ist ja auch.
Das ist niedlich, ne?
Ich hab's jetzt gar nicht gesehen. Nach da sieht man schon was von der Renovierung. Da ist das alles fertig. Innen haben wir irgendwann mal irgendwas gemacht.
Naja, also konkret drinnen war ich jetzt nicht, also nicht in der Ausstellung, ich war nur auf dem Turm, weil die da die Flagge ausgerollt haben, als wir sie mal kurz besucht hatten. Dann wusstest du, was deren Mottospruch ist vom Verein? Weißt du es?
Nee.
Ein dreifaches Leck Arsch.
Ach, wegen dem Arschlecker da, der da an der Ecke hängt. Ja, die haben da eine sehr, wie soll man sagen, frivole, Figur. Es ist lustig. Ja. Die hat natürlich, ich laufe da mit meinen Jungs dort lang einfach so zum Spazieren. Und wenn so ein Kind aus 50 Meter Entfernung so ein Schloss anguckt, ich weiß nicht, wie viel 100.000 Steine sind das da mit einmal in Sicht. Ich weiß es nicht, aber dieses eine scheiß kleine Detail, wo der Typ sich am Arsch leckt, das haben die natürlich sofort
gesehen.
Sofort. Ja. Also das ist schon krass, was Kinder von Scanner haben da. Ne, das freut mich. Ja, Wetter war ja auch gut, ne?
Nee, Wetter war scheiße, aber wir hatten...
Na gut, war ja Mittelaltermarkt, also mit gutem Wetter zählt das nicht.
Nee, wir hatten echt Glück, weil drumherum ist die Welt irgendwie untergegangen und wir hatten halt nur ab und an mal einen Regenguss. Mir ist meine neue Marktbühne ist mir zusammengebrochen. Aber wir hatten noch Ersatzteile da, deswegen war es halt Holz, ne? Diese Holzkonstruktion, ich bin da ja kein Fan von, aber es ist halt ein Mittelaltermarkt, da musst du mit Holz bauen. Und wir hatten da so ein Stecksystem, wo wir sozusagen die Stangen miteinander ersetzen konnten. Also ich habe auch so neue Pavillons, also so Schattenspendende, keine Ahnung, wie das heißt, halt so Zelt, wo du dich drunter setzt, damit du Schatten hast. Und da haben wir dann halt einen abgebaut und die Stangen entsprechend verbaut und da ging's wieder. So, also dementsprechend alles halb so wild, alles relativ entspannt. Und am Samstag hatte ich nichts mehr zu tun.
Schön.
So, das konnte ich dann. Konnte ich dann tatsächlich mal mein eigenes Festival genießen. Haben wir dann am Abend noch Mephorasch gespielt, die ich ja so ein bisschen für mich selbst gebucht hatte.
Wie kam die an?
Also gelohnt hat sich das nicht. Naja, es ist halt schon Black Metal, ne? Und es war auch lustig, die sind dann auch eine Runde mal über den Markt gelaufen und du hast es halt so 10 Meter gegen Wind gesehen, wer die sind, weil ja halt so richtig Black Metal Kutten und finster und blasse, dünne Kerlchen sind. War schon ein bisschen hilarious, wie die da wie so ein schwarzes Loch zwischen den anderen Gästen drumherum sich da umher bewegt haben. Und da waren irgendwelche Jungs aus Kranichfeld waren da, standen vor der Bühne und irgendwie so mit weißem Hoodie und so. Und mit großem Genuss haben die dann das Blut über den ausgeschüttet.
Okay.
Ja, und so wie ich das jetzt verstanden habe, haben sie sich natürlich, Black Metal Band, komplett dem verweigert, was ich gesagt habe, ne, dass es definitiv kein echtes Blut sein darf. Aber welche Black Metal Band hört schon auf den Festivalveranstalter?
Dann zählt's nicht.
Naja, ja.
Okay, da war das also, wirklich Schweineblut oder?
Ich fürchte schon. Also es hat mir keiner so konkret gesagt, aber ich habe Spritzer bei jemand anders gesehen und es roch ein bisschen. Ja, zum Kotzen. Ich verstehe das auch nicht, ehrlicherweise, weil um den Effekt zu erzielen, brauchst du kein echtes Blut. Das ist doch dumm.
Ja, es geht doch um das Ritual.
Naja, 16 waren die jetzt auch nicht mehr, ne? Also
ja, die Spinnerei, die hört nicht auf. Also wenn du mit so einem Quatsch anfängst, das ist ja immer, ich guck den Necrobutcher von Mayhem an, hast du irgendwie einen Eindruck, der Mann hat irgendwie in irgendeiner Art und Weise dazu gewonnen, intellektuell.
Gut, die sahen jetzt nicht komplett wahnsinnig oder durchgedreht aus, sondern eher so edgelordig.
Okay.
Naja.
Naja, klar, aber ey, das ist so, ja, also ich bin da natürlich kein Fan von diesem echten Blutscheiß oder so.
Nee, ich auch nicht. Also ich wollte ihn eigentlich verbieten, komplett mit diesem Blutquatsch. Ne? War eigentlich meine ursprüngliche Ansage und haben sie gesagt, nein, kommen sie nicht. Na, und dann war dann sozusagen diese Kunstblut-Thematik, weil ich muss ja auch eine Putzkolonne abstellen für den nächsten Tag, damit die ganze Anlage da geschrubbt wird. Ne?
Ja, klar.
Also das ist ja ein logistisches Thema, das dann dazu kommt.
Also hat es sich voll gelohnt, dass du dir die Band gegönnt hast.
Na, über...
Weil musikalisch, sicher.
Also, war schon teuer, Mike. War schon ganz schön teuer.
Man gönnt sich ja sonst nicht.
Das Ganze drumherum, so ne, mit Flügen und allem, ist ja dann doch ein bisschen schwieriger, wenn du dann Bands aus dem Ausland und so buchst.
Aber woher kommen die? Ist das auch Schweiz? Nee.
Schweden.
Schweden sind die. Okay, krass.
Ja, aber also im Mittelalterbereich sind ja alle Gagen vergleichsweise, wenn man es jetzt mit Metal-Gagen vergleicht, sind alle Gagen hoch. Also es ist gehupft viel Sprung. Und du musst eigentlich jedes Jahr 15-20% teurer werden. Gnadenlos. Es ist also nur, um die Preissteigerung in allen Bereichen irgendwie abzubilden.
Ja, das glaube ich schon, ja.
Ja, aber ich will mich nicht beschweren, wir sind jetzt schon zu 75% ausverkauft, obwohl ich noch nicht mal offiziell verkündet habe, es gibt Karten. Okay. Ich hatte noch keine Zeit. Wir haben auf dem Festival...
Ihr seid ausverkauft, aber obwohl es keine Karten gibt.
Zu 75%, wir haben auf dem Festival einfach gesagt, hier könnt ihr schon mal euer Vorhut...
Habt ihr so eine Claim-Stäbe verkauft? Und da jeder seinen Zeltplatz einstecken kann schon, oder?
Nee, also du konntest halt Tickets auf dem Festival buchen.
Ach so.
So, und dann hat man noch ein Newsletter, wo jetzt die Leute quasi nochmal darauf hingewiesen worden sind, die sich für den Newsletter für nächstes Jahr konkret angemeldet haben. Und alles andere... Wenn wir dann sagen, jetzt gibt's hier Ticket-Vorverkauf, das sind halt nur 25% der Tickets.
Verstehe.
Na, und nächstes Jahr haben wir eine 2000er-Kapazität. Also wir haben nochmal 200 on top gekriegt.
Ah, alles klar. Okay.
Weil die jetzt nämlich das Burgtor abbrechen.
Okay.
Dadurch ist die Entfluchtungssituation dann besser und dann können wir... Also wir könnten jetzt theoretisch sogar noch mehr, aber das macht dann auch kein Gaudi mehr.
Nee, mach mal ein organisches Wachstum. Ja, man kann ja gucken, wo das dann hingeht. Okay. Ja, das klingt doch nicht schlecht. Cool.
Ja.
Also, vielleicht bin ich ja nächstes Jahr wieder mit dabei.
Das wäre schön.
Ich ja nur ganz kurz am Rande, am Anfang mal rein, als ihr zwei noch frisch wart. Mal kurz die Taschen vollhauen.
Ja. Wobei das die Zeit war, wo wir ja gerade wirklich ernsthaft gearbeitet haben. Im Vergleich zu später dann. Ja, aber sag mal, ihr habt ja nun auch ein bisschen gearbeitet oder wolltet das, bis dann was passiert ist. Erzähl doch mal, wie ging es denn dann, Molle? Was ist da passiert bei Rock am Ring bei euch?
Oh ne, das ist ja echt eine Story. Ich habe ja wirklich einen reichhaltigen Anekdotenfundus, ne, aus dem ich immer erzählen kann irgendwie. Aber das ist uns tatsächlich noch nicht passiert. Ne? Also ich meine, wir starten ja natürlich dann... mit Rock am Ring, ne, mit dem Wochenende so Rock im Park, Rock am Ring, starten wir natürlich fett in unsere Festivalsaison, ne, harte Promophase für die neue Platte sozusagen, paar Wochen im Vorlauf und Ja, Wetter war natürlich, wie es traditionell ist, Rock am Ring, Rock im Park, relativ scheiße. Ne? Also hast du ja abends teilweise Temperaturen von 7, 8 Grad gehabt. Die armen Leute, die hingen da in dem nasskalten Regen rum und was weiß ich, haben Autogrammstunden gemacht und so. Da hatten es bei Rock im Park schon irgendwie ein bisschen Rest gegeben. Ja, und Molle, da scheint sich irgendwie so eine unerkannte Infektion eingefangen zu haben. Ne? Gibt ja so Sachen, wo du keinen Schnupfen, keinen Husten, keine Halsschmerzen irgendwie hast, sondern wo du wirklich nur so im Kehlkopf-Stimmbandbereich irgendwie eine Infektion hast, was du gar nicht merkst beim Sprechen und auch nicht so sehr beim Warmmachen. Und dann, als er anfangen wollte oder angefangen hat, richtig zu singen bei Rock im Park, ne, eigentlich die größte Festivalshow, die wir dieses Jahr spielen, ja, da war nach dem ersten Song Schluss, ne, das ist wie, also die Stimmbänder angeschwollen, so als Reaktion auf die Entzündung, auf diesen Schreireiz, den man da reingibt, der sonst seinen Stimmbändern eigentlich nichts ausmacht, wie bei so einem Sportler, der ein angeschlagenes Knie hat, ne, und das schwillt dann mit einmal an irgendwie, ne. Wir hatten den natürlich dann gleich nach Koblenz da in die HNO-Klinik verfrachtet. Die meinten, ja, ach, irgendein Promi kriegen wir jedes Jahr geliefert vom Festivalgelände. Und ja, war aber natürlich Horror, ne. Du stehst da auf der Bühne, hast einen Song gespielt und dann guckt dich nach einem halben Song Molle mit einem Blick an, versucht dir irgendwas klar zu machen, was du in 25 Jahren Zusammenspielen auf der Bühne noch nie gesehen hast bei ihm, so ein Blick, ne? Also das war echt, boah, das war ein traumatisierendes, schockierendes Erlebnis für alle, das muss man ehrlich sagen. War wirklich krass, also wenigstens so diese sinnlose Frage in Interviews war, was war der beschissenste Gig, den du je gespielt hast, kriegt man ja oft. Also da brauche ich jetzt nicht mehr lange zu überlegen. Das ist definitiv bis ans Ende aller Zeiten, hoffe ich, die Show da auf dem Rock am Ring. Und
wobei das ja die beschissenste Show ist, die ihr nicht gespielt habt.
Ja, sozusagen irgendwie. Und dieses komplett Ambivalente ist halt diese Welle von Solidarität und Liebe, die da trotzdem sofort über einen drüber geschwappt ist, ne? Von den Leuten, wo keiner irgendwie eine Fresse gezogen hat, weil er da stundenlang vorne an der Bühne gewartet hat oder irgendwas, sondern da gleich mit irgendwelchen aufmunternden Sprechchören und wie schnell die Leute auch verstanden haben, dass hier nichts mehr geht, ne? Also das war wirklich, also es war echt wie im Film, ne? Naja, und dann trottest du dann so Backstage dann natürlich wieder zurück, ne? Dann kriegst du, was weiß ich, von den Kraftclub-Jungs und was weiß ich, alle anderen Bands, die da rumhängen, dann auch nur solche Schulterklopfer und Mitgefühl natürlich, weil die natürlich auch sofort schnallen, was das bedeutet für eine Band, ne? Die da gerade ihre Festivalsaison starten will. Wenn da der Sänger ausfällt, nicht irgendein Gitarrist oder sowas, es ist schon wirklich krass. Also an dem Abend, da waren wir ganz schön niedergetrampelt, muss man ehrlich sagen. Das war krass und natürlich auch pervers zu sehen, was da so ein, meine Molle hat da ja eine ganz ehrliche Ansage gemacht, ne, und was dann so ein Seelenstrip dies auf der Bühne, was das für Klickzahlen und Followerzahlen bringt und sowas, ne, in den sozialen Medien, das ist ja wirklich da Futter par excellence, ne, für die Kanäle, wenn da mal echte Emotionen irgendwie
Menschsein.
Reingespült werden. Ja, also war ein unfassbares Bad von schockiert sein, von überwältigt sein im positiven Sinne von den Reaktionen und dann wieder, also krass. War wirklich krass. Ja, bis uns dann die Britta in den Schoß gefallen ist, dann irgendjemand auf die Idee kam, ey, die kenne ich schon seit Kripper-Zeiten, die ist doch cool, lass die mal fragen, das ist eine taffe Metal-Lady, weil du, wenn du über irgendwie einen Ersatz nachdenkst, ich weiß gar nicht, ob Molle sogar selber damit ankam mit der Idee. Ich weiß es nicht, aber wenn du über so einen Ersatz nachdenkst, ich meine, du redest da ja auch von Konzerten, da brauchst du ja jemanden, der sich da nicht in die Hose kackt, wenn du da vor 40.000, 50.000 Leuten bei irgendeinem Festival stehst, ne? Wie beim Nova Rock und so weiter. War schon krass. Und dass sie da auch innerhalb von anderthalb Tagen gesagt hat, ey, okay, ich hau mir jetzt hier ein paar Songs drauf. Lass mal die erste Show da probieren, dann gucken wir, wo wir stehen. Ja. Und das war schon geil. Ne?
Also Mike, soll ich ehrlich sein?
Ja.
Ich fänd's cool, wenn sie öfter dabei ist.
Ja, also das habe ich schon oft gehört. Das ist eine sehr bereichernde Dimension. Vor allem, weil es halt auch nicht so eine so diese weibliche Begleitmusik im Metal ist, ne, sondern wirklich auch jemand, der da steht und ganz selbstverständlich diese weibliche Souveränität ausstrahlt auf der Bühne, ne. Das hat uns auch wirklich sehr positiv gepusht. Also hat großen Spaß gemacht. Deshalb haben wir sie ja auch gestern beim Impericon mit Absicht wieder rausgerollt, auch wenn es gar nicht nötig gewesen wäre, aber so hat einfach riesen Spaß gemacht, da weiter zusammen zu machen, ne.
Auf jeden Fall. Also ich finde, das ist super, schon alleine für die Abwechslung. Da, es passiert mehr auf der Bühne. Du hast natürlich da ein bisschen mehr Diversität irgendwie, ne? Ohne dass es jetzt so gewollt und nicht gekonnt wirkt, ne? Das auch. Mhm. Und also ich finde sie einfach an sich total cool. Ich habe, glaube ich, auf meinem zweiten Festival Cripper damals schon gesehen. Und, also es ist ja mittlerweile auch schon 13 Jahre her. So. Mhm. Und habe mich immer gefragt, warum das, was sie macht, nicht, also diese Bands nicht größer geworden sind irgendwie.
Ja, keine Ahnung. Also sie hat sich, also ist ja wirklich, es gibt ja niemanden im Underground, im Metal Underground in Europa oder Deutschland, der sie nicht kennt. Ne? Und
schon,
ihre,
ne?
Band Hi-Res, die sie jetzt hat, die ist ja schon dabei, erfolgreich zu werden, aber halt mit langsamen, ehrlichen Schritten, ne? Was ja im Prinzip toller Glücksgriff. Insofern war das in dieser beschissenen Situation da einen ganz, ganz positiven Vibe, den wir da mitbekommen haben und Bekanntschaften, die wir geschlossen haben. Und ja, insofern hat sich das jetzt, fühlt sich jetzt schon wieder wie ein positiver Drive an, den man da aus diesem Abgrund, in dem man da geblickt und gefallen ist. Wie es eigentlich fast immer ist in unserer Bandgeschichte. Ne?
Ihr fallt immer auf die Füße, so, ne?
Ja, für irgendwas war es immer gut. War es immer gut am Ende. Und jetzt sind wir natürlich wirklich richtig hart in unserer Release-Woche drin, ne? Wo wir da auch ordentlich Gas geben müssen und so weiter. Und dann jetzt die Festivals natürlich auch wieder mit Molle spielen zu können und dass er gesund ist und dass an seiner Stimme nichts zurückgeblieben ist und so weiter. Das ist natürlich, sind wir auch alle heilfroh drum, ne? Auch dass er seine Unbekümmertheit da auf der Bühne gleich wieder erlangen konnte, ne? Weil das natürlich, ja, auch, kann man sich ja vorstellen, psychisch ja auch ein riesengroßes Ding, naja, ist, wenn dir mal sowas passiert, ne? Und ich meine, wenn du ein Gitarrist,
wenn du, also wenn du halt auch keine Kontrolle, also das ist ja was, da hast du keine konkrete Kontrolle dann drüber, ne?
Ja, ich wollte ja sagen, Gitarrist, da hängst du halt jemand anderem die Gitarre um den Hals oder irgendwie, aber so sitzt du da und weiß nicht, das Schicksal von einer Unternehmung, an der gerade, was weiß ich, wie viele Leute dranhängen, das hängt einfach von diesen zwei Wiener Würsten da in deinem Hals ab, die deine Stimmbänder sind, ne? Also das ist ja, das ist schon krass für den Kopf, glaube ich, ne? Mhm. Und ich meine, Molle ist schon hart im Nehmen und mental auch echt ein tougher Typ. Er hat das auch super gemacht und trotzdem ist das schon echt eine Belastung. Ne? Also, ist schon krass. Und deshalb war auch gestern Impericon, da so das erste richtig große Festival, dann wieder so als Heimspiel und da so von den Leuten so empfangen zu werden, dass das so eine tolle Party geworden ist und so. Das hat uns schon alle gestern grinsend ins Bett fallen lassen. Ja, muss ich ehrlich sagen. Da sind wir jetzt auf einem guten Weg.
Und wieso habt ihr Release-Show jetzt konkret bei Impericon gemacht?
Ja, weil das ja auch super passt, ne? Also, dass da bei Impericon, bei unserem langjährigen Partner, mit dem wir ja zusammen angefangen haben, die auch für die Vermarktung von unseren Platten mit hauptverantwortlich sind, ne? Und da, wenn die da jetzt gerade ein Festival hatten, dann hat das doch eigentlich wie Arsch auf den Eimer gepasst, da die Release-Party hinzuschaufeln und dann den Deckel drauf zu machen beim Rock Hards, dann nächste Woche Donnerstag, ne? Auch eine Heimatshow auf einem coolen Festival. Mhm. Ist das nicht dort die Teufelsmauer? Da, nee.
Heißt das nicht es auch? Ist so, ja, das heißt auch so, aber das ist nicht, ich glaube, das ist nicht die eigentlich so heißt. Das ist ein Ausläufer davon. Das ist quasi so ein alter Riffrücken. Mhm. Aber da gibt es nochmal noch eine beeindruckendere Ecke davon.
Ach, okay. Ja. Ja, nee, aber ansonsten, sonst läuft ja jetzt alles. Gestern neues Video rausgeballert, kommt auch gut an.
Also, by the way, mal bemerkt, es ist, also ist ja ein Opening Track bei euch, basically. War of the, is the father of all. Den finde ich so fett.
Ja, oh, das freut
also,
mich.
Also, der ist wirklich, wirklich geil. Also, vor allen Dingen fürs in das. Es ist deswegen als Starttrack so gut gewählt, weil man so reingesogen wird davon, finde ich. Also man ist dann sofort in im Album drin.
Hm. Ja, cool. Ne, das ist dein Symphonic Metal Herz.
Ja, ich also da ne, gehört auch zur Wahrheit dazu. Es geht wieder ein bisschen so zu den Anfängen zurück. Ist mir an einigen Stellen nicht melodisch genug dieses Album.
Ja, klar.
Aber ich bin vielleicht auch einfach beleidigt, weil das Saxophon doch nicht drin gelandet ist.
Nee, er war da doch kein Spot irgendwie. Aber ey, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wird ja nicht die letzte Platte. Wir werden sehen. Du hast doch, willst du nicht Saxophon spielen lernen?
Ich?
Hast du mal über ein Instrument nachgedacht? Ah. Was wärst du eigentlich für ein Instrument, wenn du Musik machen würdest?
Ich glaube, ich wär ein Schlagzeugtyp. Ich bin zu stumpf dafür, glaube ich.
Sind Schlagzeuger per se stumpf, ja?
Naja, die Schlagzeuger, die ich kenne, schon, ja.
wirklich kein Scheiß. Der Moment, in dem du das sagst, gehe ich in meinem Kopf durch und denke, ich kenne eigentlich nur Schlagzeuger, die nicht stumpf sind.
Also ich wollte gerade sagen, euer Schlagzeuger ist nicht stumpf, aber...
Also unser alter Schlagzeuger Matze ist auch nicht stumpf. Aber gut, dir eine Liste mit stumpfen Schlagzeugern füllen ist kein Problem. Sagen wir es mal so. Ja,
ich bin, Mike, ich bin immer nur an die falschen Schlagzeuger geraten, siehst du mal. Nee, also tatsächlich war ich so am Überlegen, ob ich mir mal so ein E-Drum-Kit hole, so nebenbei so ein bisschen auch mich mal, also es ist zum einen dieses Abreagieren oder mal was Physisches machen einfach. Aber ich habe einfach riesen Respekt vor der Zeit, die man in ein Instrument investieren muss. Und Saxophon, klar, wäre geil, sowas zu können, aber ich glaube, das ist so, also das ist ja auch so speziell, ist vermutlich auch nicht einfach. Und vielleicht kommt irgendwann der Zeitpunkt. Ich bin auch so schlecht mit meinen Fingern irgendwie. Ich habe halt keine richtige Koordination, so, ne?
Ja, ne, du hast dann schon wieder so diesen perfekten Endpunkt vor Augen, ne, wo du da, das geht ja eher um den Prozess. So. Mach doch einen YouTube-Kanal auf, wie du ein Instrument lernst. Da kannst du, weißt du, wie viele Hasskommentare du da kriegst?
Eben.
Von irgendwelchen Vögeln, die denken, die können es besser. Also, leichter kann man Interaktion gar nicht provozieren. Es ist wirklich so. Naja.
Ein Kanal, der nur darauf basiert, dass ich Dinge probiere, die ich überhaupt nicht kann und alles provoziert immer nur Hass bei den Leuten und dadurch ist er erfolgreich.
Naja. Sag mal, warst du eigentlich bei unserer 24er Summer Breeze Show dabei, habe ich neulich überlegt?
Haben wir doch einen Podcast aufgenommen, oder? 24? Nee. Nee.
Das war, glaube ich, nee, das
nee, ist letztes Jahr war 24. Ja.
Als wir den Podcast aufgenommen haben, war ja Roman gerade Papa geworden.
Und das stimmt.
Das Kind, das lief mir beim letzten Summer Breeze schon entgegen.
Ach, etwas du länger. Dann war das 22, ja? Ach du Scheiße.
Siehst du mal, so vergeht die. Ich habe nämlich überlegt, weil als ich hier dieses Mediabook von unserer neuen Platte gekriegt hatte, da ist ja so eine Summer Breeze Blu-ray drauf. Da habe ich mir das erste Mal wieder, also seit langem mal wieder einen Gig von uns in voller Länge angeguckt. Der ist wirklich geil geworden. Also deshalb dachte ich, sonst hätte ich dir das mal zukommen lassen. Aber hast du überhaupt noch irgendeinen Blu-ray? Nee, ne?
Na, Blu-ray schon noch, doch klar.
Ja, in der Playsee.
Ich habe noch einen alten Blu-ray-Player, den ich mir mal gekauft hatte vor 15 Jahren, keine Ahnung, vor Ewigkeiten.
Okay, krass. Ja.
Also beziehungsweise das war halt so eine Heimkinoanlage, so eine 5.1 Heimkinoanlage, weil ich einfach so ein Filmfreund bin und die benutze ich immer noch. Fantastisches Gerät.
Okay, was macht denn eigentlich deine Kinoaktivität? Hast du deine festen Kinotermine noch? Was läuft gerade?
28 Years Later.
Ach, okay, weil ich habe ja jetzt die die Situation, die ich als Familienpapa zu Hause überhaupt nicht habe. Wir haben ja jetzt in unserer Release-Woche spielen wir ja so kleinere Clubshows in deutschen Städten. Und da hätte ich tagsüber wahrscheinlich echt mal die Zeit, alleine ins Kino zu gehen. Ja, na dann, glaube ich, gönne ich mir nämlich mal. Da wollte ich mir mal einen Film raussuchen.
Dann der phönizische Meisterstreich.
Oh, worum geht's da? Na,
der neue von Wes Anderson ist es.
Mhm.
Klingt und auch gut. Also bei Wes Anderson, für mich zumindest, ist immer so Hit or Miss. Hm. Jeder zweite ist gut.
Hm.
Und der ist jetzt mein zweitliebster von Wes Anderson geworden. Der ist wirklich so, dass ich die ganze Zeit da saß und vor mich hingegickelt habe, weil der Witz da drin so, so smart und trocken kommt und einfach permanent. Also es ist ständig irgendwas
so, souverän, ne?
So leicht witzig nebenbei, ohne dass es versucht, witzig zu sein. Kann ich sehr empfehlen. Der ist wirklich richtig gut.
Okay, bin ich gespannt. Ja, weil man hat ja, wenn man mal Zeit fürs Kino hat, hast du ja nur die Situation, dass entweder nur Scheiße kommt oder gleich drei Filme auf einmal, die du gerne gucken würdest. Ne? Dazwischen gibt's ja nichts.
Also gerade ist schwierig. Wenn du mit deinen Kids irgendwie noch Zeit hast, ins Kino zu gehen, Drachenzähmen leicht gemacht.
Okay.
Der ist jetzt als Realfilm draußen und der ist wirklich gut. Also ungelogen, also auch diese Trickfilm-Version war toll, aber als richtiger Film, auch die Effekte, da kann hier dieses House of Dragons da, die Serie kann komplett einpacken im Vergleich dazu.
Okay, muss mal gucken.
Vor allen Dingen so für Vater-Sohn-Beziehung ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ja. Also es ist vordergründig ist es ein Film über Drachen, aber eigentlich ist es ein Film über Vater-Sohn-Beziehung.
Okay. Hm. Meinst du, da lernt man was als Vater ein bisschen?
Ja. Ja.
Okay, dann müssen wir mal.
Müsste da eigentlich meinen Vater mal reinschicken.
Okay. Ja, dann mach das doch.
Nee, der guckt keine Filme, die ausgedacht sind.
Oh, wie? Ja gut, ja. Also, ja, kenne ich mich fast ein bisschen wieder. Ich habe so diesen ich lese zwar Romane oder so, aber so Bücher, ich habe auch so eine Aversion gegen Bücher, die ausgedacht sind.
Wirklich?
Ja, wenn ich die Wahl habe, ich lese dann immer lieber Biografien, Autobiografien, Sachbücher, Sekundärliteratur.
War das schon immer so?
Ja, also so Romanstoffe, dann wirklich nur so diesen Kanon, wo man denkt, das muss man sich mal drauf schaffen irgendwie, ne? Keine Ahnung, ich bin jetzt wieder kurz davor, mal Buddenbrooks zu lesen im Mannjahr, ne, weil man das von allen Seiten um die Ohren gehauen bekommt, ob da nur wirklich was dran ist an diesem Buch, weil ich habe es einfach nur unter fürchterlich langweilig abgehakt, aber es kann ja auch die Schulsituation gewesen sein, ne? Mittlerweile hat man ja für die Zwischentöne des Lebens viel mehr Antennen. Vielleicht ist ja da in dem Buch irgendwas, muss ja an dem Nobelpreis dran gewesen sein. Geil, so schlecht nicht sein. Naja, deswegen.
Also bei mir ist es aber auch so, dass ich auch fast keine Romane mehr lese mittlerweile und eben auch nur Sachbücher. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass man gar nicht die Zeit hat, sich darauf einzulassen. Also das ist so mein Gedanke.
Na, es gibt also einer, wahrscheinlich der serbische Schriftsteller, Ivan Ivani, der ja da vor kurzem gestorben war, der hat bei einigen seiner Romane eine coole Herangehensweise, der hat wirklich Recherchetiefe bis zum äußersten reeller Bezüge und Ereignisse, aber spinnt das dann halt so weiter, dass es eine noch geilere Geschichte ergibt, ne, in Romanform. Also das, was der echten Geschichte noch fehlt, ne, was jetzt irgendein Spiegeljournalist sich dann ausdenken würde oder so, das fügt er halt eben dann in Romanform so hinzu, was ja erlaubt ist. Und das ist dann schon eigentlich ganz cool, ne? Ich glaube, Buchstaben aus Feuer oder so, dieses letzte Buch, was er da geschrieben hat, wo es um den Schriftzug am Buchenwald-Tor geht. Jedem das seine. Da hat er so eine Herangehensweise in dem Buch. Das finde ich dann schon ganz cool. Und dann, aber
das ist ja im Grunde auch Umberto Eco-Style.
Ja, na klar. Ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja, habe ich dir mal erzählt, dass ich eine Freundin habe, die von der Uni einen Seminarschein hat von Umberto Eco?
Ja.
Das finde ich echt cool, wenn man das eingerahmt an der Wand hängen hat.
Hat sie sich direkt aufgehangen, ja?
Ja. Okay. Hat natürlich auch eine prominente Unterschrift, ne? Ist klar. Dem ist ja auch klar, warum seine Seminare überfüllt sind. Ne?
Ich habe mir jetzt auch eine neue Unterschrift zugelegt, Mike.
Oh, wie kann man sich denn eine Unterschrift zulegen? Wird man da beraten oder gibt es da eine App oder?
Nee, ich hab mir eine ausgedacht.
Aha. Okay.
Ich habe mir eine ausgedacht, weil, ne, also man entwickelt halt so über die Zeit eine Unterschrift, die man dann halt so irgendwie runterkriegelt. Und die ist ja nicht optimiert auf Optik und auf wie schnell geht das. Also als Künstler wie ihr, natürlich habt ihr dann irgendwie auch eure optimierten Unterschriften, die dann irgendwie gut aussehen auf irgendwelchen Fankarten oder was. Und da ich ja jetzt auch mein Buch dann irgendwie, hab ja dann auch so Lesetour und da dann Sachen signieren soll, dann dachte ich mir, okay, dann sollte es vielleicht dann auch einfach gut aussehen unter dem, was das ist. Hm. Ja, und das habe ich dann einen Tag lang geübt.
Und das hast du jetzt, würde ich gerade sagen, hast du im Handgelenk jetzt?
Ja.
Wie gesagt, du musst halt aufpassen, ne? Weil meine Autogrammunterschrift ist ja nicht meine Privatunterschrift. Ja. Und dann switchen zu können, ist schon, muss da aufpassen. Nee,
aber das ist ja faszinierend, weil da spielen ja viele Aspekte mit rein. Es muss irgendwie ikonisch aussehen, es muss leicht von der Hand gehen, also dass du 100 Unterschriften hintereinander wegknallen kannst, ohne dass es irgendwie ein Problem ist.
Ja.
Und alle Punkte müssen miteinander verbunden sein, dass du möglichst nie absetzen musst. Tja. Da hatte ich offensichtlich mal einen Nachmittag zu wenig zu tun oder zu wenig Bock, etwas zu tun. Und da habe ich das dann.
Nein, das ist aber wichtig. Das ist ja auch was von dir überdauern wird. Ne? Also.
Naja, ja. Es gibt ja Prominenz, die ist temporär und es gibt Prominenz, die ist länger wertig. Und
also das, was ich mache, als im Archivwesen geschulter, angehender Kulturhistoriker kann dir sagen, dass deine Unterschrift auf einem Papier garantiert persistenter ist als irgendwelche Videos, die bei dir im Äther rumschwirren. Bin ich mir absolut sicher.
Genau, aber warum sollte das irgendeine Rolle spielen, wenn diese ganze, also Musik, ein musikalisches Werk veröffentlichen, das hat eine mittelfristige Bedeutsamkeit. Irgendwelche Videos ins Internet zu ballern, das ist Schall und Rauch. Das ist eine Woche später, ist das egal.
Ja, man weiß es nicht. Also zum Beispiel bei Cloud Atlas oder so sind ja auch Videofragmente, spielen da ja auch für die Ideologiebildung späterer Kulturen. Das ist ja das Schöne, was ich an diesem Buch, an diesem Film, dieses Buch, das galt ja auch jahrzehntelang als unverfilmbar. Man weiß es nie, welche Fetzen dann mal für irgendwas benutzt werden. Ne? Also, was weiß ich. Und da hast du da wahrscheinlich eh keinen Einfluss mehr drauf. Ich meine, Karl Marx würde auch die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn er sehen würde, was aus seinen Lehren geworden ist. Irgendwann mal. Ne?
Na, also, nix. Nix ist draus geworden.
Ja, aber ich würde jetzt China als nicht als nix bezeichnen, ne? Aber wahrscheinlich nicht als das, was Marx gemeint hat und Engels, vor allem Engels.
Das ist die Frage, ne? Ist es nix oder ist es etwas, das nichts mehr damit zu tun hat, ne?
Naja, natürlich, klar. Ja. Das ist dann halt die große Frage. Wollen wir mal zu deiner Hausaufgabe kommen?
Nee,
zu deiner Selbststudieneinheit oder wie wolltest du das takten heute?
Ich würde eher sagen, dass du vielleicht einfach mal, ich meine, es ist jetzt die Release-Woche, ne? Allen, die jetzt hier zuhören, muss bewusst sein, entweder kaufen sie das Album jetzt und streamen das Album jetzt oder sie lassen es bleiben, weil sonst ist es schon wieder scheißegal. Ja. Also, deswegen kauft jetzt alles, was ihr kaufen könnt. Im besten Fall irgendwas mit Tonträger drin. Habt ihr so eine richtige Box?
Ja, wir haben diese 3er-CD, wo auch die Summer Breeze Show dabei ist und so, und auch mit Do Not, der Song noch als extra EP, wo so ein paar deutsche Sachen drauf sind. Ja, ja. Also,
und ihr habt ganz viele geile Vinyl-Editionen, by the way. Richtig schön. Ich bin zwar kein Vinyl-Enthusiast, aber es sieht schon alles sehr schön aus.
Ja, das Cover bietet sich natürlich an, das schön als Vinyl zu präsentieren. Ne? Da ist aber auch schon einiges ausverkauft, zum Glück. Da sind wir sehr zufrieden. Bin auch sehr happy, als ich die, ist ja auch immer so ein Moment, ne, wenn du das erste Mal so dein Baby in der Hand hast und aufklappst, besonders die Vinyle und so weiter, und man nicht in den ersten 3 Minuten gerade ganz, ganz schlimme Druckfehler entdeckt und so, dann ist man schon besonders happy. Also so war es bisher, muss ich sagen. Ja, weil ich habe heute einen Kundenservice vorbereitet, der hat mit einem Song auf unserer Platte zu tun.
Okay.
Hab ich mir extra aufgehoben.
Okay, gut, also dann müssen wir ja ein bisschen Druck machen, weil sonst schaffen wir ja gar nicht alles. Wie machen wir das denn jetzt? Ich habe hier schon wieder.
Ja, du, ich muss da auch gar nicht so lang. Also ich meine, da kann sich ja jeder dann selber nochmal drüber informieren. Also meine, nur ganz kurz die Lebensgeschichte, über die ich da erzähle, so als Denkanstoß geben, und weil es eben so schön passt, weil mein Lieblingssong auf der Platte eben davon handelt. Deshalb dachte ich, würde das ganz gut passen, das heute mal zu machen.
Ja, auf jeden Fall müssen wir da noch ein bisschen über den Inhalt der Platte reden. Das würde mich nämlich auch noch interessieren. Also dann gehen wir mal zu meiner Selbststudiumsfrage über.
Ja.
Ich muss mal kurz gucken, wie ich das jetzt gerafft bekomme, weil es natürlich wieder von der Menge. Wir gehen mal vom Beobachteten hin zum Zusammenhang. Machen wir das so. Ich war, ja, pass auf, wirst gleich verstehen, weil es sind 3 Themen in einem.
Okay.
So, du weißt ja mittlerweile, wie mein Hirn funktioniert. Das ist ja nicht so, ich erzähle dir was zu A, sondern ich erzähle dir was zu A, während ich über B, C und D gehe. So,
ja.
Also ich war am Wochenende im Weserbergland und meine Freundin hat mich so ein bisschen auf diesen Spa- und Sauna-Trip geführt. So, ich bin jetzt einfach ein
den Eindruck konnte man durch die letzten Jahre hinweg erhalten, ja.
So, ich bin so ein bisschen so ein Saunamensch geworden. Deswegen waren wir einen Tag in Bad Karlshafen. Schon mal von Bad Karlshafen gehört?
Wirklich noch nie im Leben, noch nicht mal den Namen.
Noch nie im Leben, das wundert mich überhaupt nicht, ich nämlich auch nicht. Und wir sind nur deswegen dort gelandet, weil dort eine Therme ist und wir da diese Therme besuchen wollten. Und im Zuge dessen sind wir auch durch diesen Ort natürlich gekommen und da rumgelaufen. Und dieser Ort war sehr beeindruckend, denn er ist eine komplette barocke Planstadt.
Aha.
Weiße Häuser mit einem Hafenbecken an so einem Weserkurve gelegen. Und du fährst da rein und denkst dir, was ist das? Wieso ist das hier? Mitten im Nirgendwo. Ist eine, wie gesagt, Bad. Ne? Dementsprechend hat das da so einen Heilkurortstatus in den 1970ern erst bekommen tatsächlich. Ist aber irgendwie relativ verloren. Also es ist so, als ob in den 70ern das letzte Mal da richtig was passiert ist und seitdem ist da alles so ein bisschen zurückgeschrumpft. Die Therme ist gut, die kann ich empfehlen, aber ansonsten, deswegen, es hat mich sehr an die Heimat erinnert. Ne? Also ob man jetzt in Bad Bibra unterwegs ist oder in Bad Karlshafen, ist, glaube ich, gehupft wie Sprung. Bad Karlshafen ist 1699 gegründet worden auf die Initiative von Landgraf Karl zu Hessen-Kassel. Und der hatte 2 Anlässe dafür. Zum einen ein wirtschaftlicher Anlass. Der wollte nämlich das Stapelrecht der niedersächsischen Stadt Hannover-Schmünden umgehen. Und auf der anderen Seite den hessischen Weserhandel stärken. So, der war, also dieser Standort war als Industriehafen und Handelsstadt geplant. So, dann kommt aber noch etwas anderes dazu, und zwar Flüchtlingspolitik. Was für eine Flüchtlingspolitik könnte im Hintergrund eine Rolle gespielt haben?
Wann war das?
1699.
Nee, da reden wir noch nicht von Hugenotten.
Doch.
Ja?
Ja.
Ja, waren schon.
Ja, okay. Genau. Sehr richtig. Also schon im April 1685, also noch bevor das Edikt von Fontainebleau widerrufen wurde, erließ er eine Freiheitskonzession. Und in der versprach er französischen Glaubensflüchtlingen, also Hugenotten und dann eben Waldenser, also die, die dann so hier in diesem Südfrankreich da unterwegs waren, freie Ansiedlung, eigene Kirchen und Schulen in seinem Territorium. Und Karlshafen ist sozusagen als Planstadt für hugenottische Flüchtlinge angelegt worden. So, und deswegen generell auch sehr interessant, wie es ihm sozusagen gelungen ist, staatspolitische und wirtschaftliche Anlässe mit eben auch so einer Art humanitären Ansatz zu verbinden. Ne? Also ich brauche da was, weil ich habe wirtschaftlich Vorteile davon. Hm. Und dann gibt es Flüchtlinge, denen ich eine neue Heimat geben kann. Zack, ich baue eine Planstadt und habe beide Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
Klingt ja erstmal jetzt nicht so landesvatermäßig scheiße, oder?
Nö, also ich finde, das ist ein Beispiel, das man sich mal irgendwie anschauen kann und dass das halt auch früher mal funktioniert hat. Genau, und den Zusatz Bad hat es dann halt 1977 bekommen, nachdem das als Soleheilbad anerkannt worden ist. Also du hast dann in dieser Therme, hast du dann natürlich das alles auf Sohle basierend, ne? Also auf stark salzhaltigen Wässern. Genau. Also die ersten angesiedelten Einwohner waren dann Hugenotten, das waren 66 Familien, also insgesamt so 180 Flüchtlinge sozusagen. Vor allen Dingen aus der Dauphin und aus Languedoc. Und die hatten dann wiederum ihre spezifischen Handwerkszünfte, die sie mitgebracht haben, also waren dann vor allen Dingen Strumpfwirker, Handschuh- und Hutmacher und brachten natürlich noch Kaufleute und Manufakturisten mit. Und dieser Ort, der florierte dann, auch weil ja dieser Handelsstützpunkt grundsätzlich notwendig war an diesem Punkt der Weser für die Entwicklung dieses Fürstentums. Dann hat man relativ schnell auch diese Solequellen entdeckt, 1730. Und zwar hat das ein hugenottischer Wundarzt und Apotheker entdeckt. Und das war natürlich ganz fantastisch für die Entwicklung dann zum Kurbetrieb. Das ist ja dann eine Entwicklung, die dann so im 19. Jahrhundert sich in 18. bis 19. Jahrhundert vor allen Dingen in Deutschland so verbreitet hat. In Bad Karlshafen ging das dann 1838 los, bis hin in die Kaiserzeit. Das war ja auch so die Zeit, in der so diese Bäderkultur in Deutschland floriert hat. Bad Karlshafen ist jetzt kein besonders krasses Beispiel für irgendwas. Das ist eine winzige Stadt, da wohnen heutzutage noch 2000 Leute. Also es ist wirklich klein und wenig ein Beispiel für etwas, außer eben für das Phänomen der sogenannten Exulantenstädte. Exulantenstädte. Mhm. Tatsächlich. Und ich wusste nicht, dass es diesen Stadttyp tatsächlich gibt, aber es gab vor allen Dingen in der frühen Neuzeit wirklich mehrere Städte, die nur für Glaubensflüchtlinge gebaut worden sind. Also von Exulantenstädte. Eine Folge der Reformation und der folgenden Konfessionalisierung. Also zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert gab es in Europa, insbesondere in Deutschland, mehrere Wellen solcher Städtegründung, weil Protestanten in katholisch regierten Territorien aufgrund der Gegenreformation zur Flucht gezwungen wurden. Also sprich, Landesfürsten, die quasi lutherisch unterwegs waren, die nahmen dann sozusagen Flüchtlinge aus katholischen Regionen auf und bereiteten denen dann sozusagen solche barocken Idealstädte. Mhm. Ja, also mit einem festen Plan, eben oftmals so schachbrettartig aufgebaut, sehr regelbasiert, ne? In einer Zeit, in der Städte ja oftmals noch Wildwuchs waren. Ich habe da letztens was dazu gelesen, wie Hausmann ganz Paris umgebaut hat unter Napoleon III. Wahnsinnig spannende Geschichte, weil Paris war ja über Jahrhunderte schon immer eigentlich die wichtigste Stadt Europas und war ja so ein mittelalterlicher Wildwuchs. So, da waren Straßen halt 5 Meter breit und alles war irgendwie so ein Moloch. Und Hausmann hat dann mehr oder weniger mit diktatorischen Freiheiten die komplette Stadt platt gemacht eigentlich. Ein paar Arrondissements mehr eingemeindet, so von 400.000 Einwohnern auf 1,5 Millionen ist die Stadt dann angewachsen. Dann haben sie dann riesige Prunkstraßen gebaut oder eben Straßen, durch die man gut marschieren kann mit der Armee, ne, um diese Stadt irgendwie unter Kontrolle zu kriegen, so mit bis zu irgendwie 20 Meter Breite. Und die, also alles, was wir von Paris kennen und wofür Paris eigentlich bekannt ist, ist sowas wie eine eigentlich ziemlich dystopischer Stadtplanungsansatz, wo man einen konkreten Haustyp geplant und dann durch die ganze Stadt umgesetzt hat. Also diese ganze mittelalterliche Vielfalt und frühneuzeitliche Vielfalt, die in Paris da städtebaulich entstanden ist, ist eigentlich komplett platt gemacht worden und ist wie so eine sozialistische Planstadt am Reißbrett entstanden. Und trotzdem wird es heute gefeiert, erstaunlicherweise. Was mir so nicht bewusst war, nur als kleiner Exkurs, Städteplanung, finde ich, ist grundsätzlich ja,
der Gedanke kam mir jetzt auch, weil so barocke Planstadt irgendwie so, das war mir immer alles gar nicht so bewusst als Begriff, dass das da auch alles, natürlich war da vieles reißbrettmäßig, ne, also auch wenn du an St. Petersburg denkst oder so, ne, das sind ja dann riesengroße Beispiele für Reißbrettstädte, aber interessant.
Genau, also nur um dieses Exulanten-Stadt-Thema mal zusammenzufassen, die Städte zeichneten sich durch eine hohe Planmäßigkeit aus, wurden nach einem festen Plan angelegt, eben die Bewohner erhielten besondere Privilegien, freie Ausübung ihres Glaubens, Unterstützung beim Bau von Gotteshäusern, bei der Besoldung der Pfarrer, es gab Steuerbefreiung oder Erleichterung und eine Befreiung vom Zunftzwang. So, die Namensgebung der Stadt ist dann meistens mit dem Umstand der Gründung verbunden, also beispielsweise nach dem Fürsten benannt, der das eben angelegt hat. Oder, ja, auch interessant, verbunden auch mit dem Gefühl, dass es diese Stadt jetzt gibt. Du kennst ja bestimmt Glücksstadt, ne?
Ja.
Ist auch eine Planstadt. Auch quasi mit demselben Hintergrund, genauso wie Freudenstadt. So, also das, ne, daher die Namen. Die umfassenden Privilegien waren nicht nur ein Akt der Nächstenliebe, sondern es hat man gerade so strategische Nutzung von Migration zur Stadtentwicklung. Weil, und das muss man ja auch bedenken, und man sieht es mittlerweile eigentlich auch wieder, viele Landstriche waren ja auch komplett entvölkert worden im Dreißigjährigen Krieg. Ja, ist ja noch nicht so lange her, wenn man jetzt mal bedenkt, so wann sprechen wir hier von 1699, da liegt ja nur eine Generation dazwischen. So, also da gibt's da halt sehr viele weiße Flecke wieder auf der Landkarte.
Ja, wie du vorhin halt auch sagtest, so die selbstbewusst werdenderen reichen Städte, dann, ne, die sollte ja auch, weil du ja sagtest, ne, da ging's ja auch um Stapelrechte oder irgendwas, dass man auf deren Märkte nicht mehr angewiesen war, um Warenumschlag zu machen oder irgendwie sowas, ne? Oder sicherlich auch eine Rolle gespielt, dann so.
Und was so auch eine Rolle spielt,
Stadtobere, die aufmucken wollten.
Und was auch eine Rolle spielt, das sind ja Protestanten, das heißt, die haben eine ganz andere Erwerbsethik. Also die hatten dann eben handwerkliche und kaufmännische Fähigkeiten, die sich diese Fürsten auch zunutze machen wollten, ja, um sozusagen die Wirtschaftsleistung dieser Region anzustoßen, weil die Politik zu dem Zeitpunkt ja auch stark im Merkantilismus verwurzelt war. Und es war halt einfach ein Asset, den man sich gegönnt hat.
Was für ein Modewort.
Genau, ne?
Heutzutage sind alles nur noch Assets.
Dann vielleicht nochmal ganz kurz zum Phänomen der Hugenotten, sag ich mal, in Deutschland, weil das ist, glaube ich, vielen gar nicht so bewusst. Ich habe ja auch hugenottische Vorfahren. Hatte ich ja in dem Podcast, glaube ich, auch schon das ein oder andere Mal erzählt. Also das sind sozusagen die Protestanten in Frankreich oder ein Teil der Protestanten in Frankreich. Und die sind ab dem 16. Jahrhundert halt massiv unterdrückt worden und immer wieder kam es dazu Massakern in Merindol 1545 und dann natürlich die bekannte Bartholomäusnacht, also unfassbare Gräueltaten, wo zehntausende Menschen ermordet worden sind, was dann halt zu Flüchtlingsströmen geführt hat. Die ging dann oft halt in Richtung Deutschland, beziehungsweise in Richtung, gab's ja nicht, aber in Richtung der Fürstentümer, die unter protestantischer Regierung standen. Es gab währenddessen, so im 16. Jahrhundert, gab es dann tatsächlich mal so eine Art Religionsfreiheit, aber die war dann bis 1685 war die dann mehr oder weniger unterwandert und abgeschafft. Also dieses Edikt von Nantes war im Oktober 1685 und da war dann klar, also entweder ihr gebt jetzt eure Religion auf oder ihr verpisst euch halt aus dem Land, was aber auch nicht funktioniert, weil es ein Ausreiseverbot gab, also
schön.
Trotz dieses Ausreiseverbots flohen dann damit wir mal über Zahlen reden, zwischen 1680 und 1715 flohen dann um die 200.000 Hugenotten aus Frankreich. Und also das ist auch die größte Auswanderungsbewegung der französischen Geschichte oder der neueren französischen Geschichte. Und das hat ganz Europa verändert. Also nicht nur Deutschland, ging ja auch beispielsweise in die Schweiz, Richtung Niederlande, Richtung England. Und hat dann natürlich, ich meine, 200.000 Menschen war eine größere Menge als heute 200.000 Menschen darstellen.
Ja, das stimmt.
War schon, ja. Und die meisten davon ging nach Brandenburg-Preußen. Das waren ungefähr 20.000. Die zweitmeiste Menge war dann so Richtung Hessen-Kassel. Das müssten dann 1700 waren das schon 1.800. Dafür musste halt Raum geschaffen werden. Beispielsweise, indem man so eine neue Stadt gründet. Ich meine, selbst Friedrich Merz beruft sich ja immer noch auf diesen hugenottischen Hintergrund. Also das hat schon auch regional sehr zum Einfluss da beigetragen oder die haben da schon sehr ihren Einfluss breit gemacht und auch dazu beigetragen, dass viel französische Kultur an deutsche Höfe gespült wurde. Auch Worte wie beispielsweise Restaurant oder Boulevard sind durch die Hugenotten in Deutschland überhaupt erst populär geworden. Ja, die haben das Bildungs- und Wissenschaftssystem in Preußen entscheidend mit beeinflusst, weil die zu den Gründungsmitgliedern der Königlich-Preußischen Akademie der Wissenschaften gehörten. Sie haben die Einführung von Cafés mehr oder weniger angeleiert. Beispielsweise das erste.
Sehr dankbar sein.
Absolut, ne? Also da ist es, der Hugenotte in mir ist da wirklich sehr erfreut. Ich lebe sozusagen diese Kultur meiner Vorfahren. Genau. So, nur mal als ganz, also wir machen jetzt hier keine Geschichte der Hugenotten, deswegen nur mal ganz kurz zu dieser Einfluss Bad Karlshafen, Exulantenstädte und die Hugenotten als kleiner Exkurs des Selbststudiums, weil ich
sehr interessant.
In diese wirklich skurrile Gegend gefahren bin und sehr überrascht war, was ich da vorgefunden habe. Das wollte ich dir einfach nochmal ganz kurz spiegeln. Sehr interessant.
Ich glaube, ich war das letzte Mal in der Gegend, als der große FC Carl Zeiss Jena mal ein Auswärtsspiel in Paderborn hatte. Schon lange her. Dreckiger 1-0 Auswärtssieg. Ich glaube mit Tor von Toni Wachsmuth, wenn ich mich nicht irre. Aber egal, gute Erinnerung.
Aber Paderborn ist ganz schön grässlich, muss ich sagen. Da gibt es quasi kein Grün. Die ganze Innenstadt ist komplett zugebaut mit Pflastersteinen und so. Es ist wirklich, wir waren da, es waren irgendwie 33 Grad, es war ein Brutofen, der ganze Ort.
Okay.
Also, das ist stadtgeografisch sehr gescheitert, das Projekt Paderborn.
Wie so viele westdeutsche Innenstädte, muss man sagen. Da sind die Sünden der 60er und 70er Jahre noch tief, tief verwurzelt und noch nicht aufgebrochen. Naja, wer weiß, welcher Orkan uns bevorsteht, der Erneuerung. Wollen wir es mal nicht allzu philosophisch hochhängen. Haben wir eigentlich schon mal drüber geredet, weil bei unserem Albumtitel, weil ich kriege diese Frage natürlich in jedem Interview, aber was bedeutet denn Heimat für dich eigentlich? Das wollte ich dich noch in diesem Podcast fragen.
Das ist jetzt schwierig in diesem Podcast zu beantworten, weil darum geht es ja in meinem Buch auch so ein bisschen.
Ah, okay. Das ist natürlich ein schöner. Das klingt ja fast jetzt wie eine abgesprochene Doppelwerbestrategie.
Das nee, war aber, auch ganz schön dreckig jetzt.
Nee, das ist ja schon so ein Teil der Antwort. Also bei dir hat das schon sehr mit deinen Wurzeln und so zu tun. Das ist nicht, weil gibt ja auch Leute, die sagen, oh nee, das ist das, was ich jetzt bin und das, was eigentlich Leute als Heimat bezeichnen, das habe ich so komplett hinter mir gelassen oder irgendwie, aber das nehme ich ja gut, das habe ich bei dir eh nie so wahrgenommen.
Na, ich glaube, es gibt zwei Ebenen.
Du kämpfst ja immer noch um jeden Funkmasten in deiner Heimat.
Also ich glaube, was, um das jetzt vielleicht mal zu paraphrasieren, ich glaube, Heimat ist nicht nur der Ort, sondern irgendwie, es ist eine Idee. Und die Idee speist sich auf dem, was du während deines Aufwachsens erlebst, sowohl die Gemeinschaft, die du hast, als auch das Kulturelle. Und das bildet dann irgendwie so eine Art Grundlage von allem, so ein Fundament. Und das kann sich unterschiedlich ausprägen. Und wenn beispielsweise diese Connection zur Gemeinschaft oder zu dem Ort gestört ist, dann entwickelt sich eine Heimatlosigkeit. Und die Heimatlosigkeit ist deswegen so tragisch, weil du sozusagen einen Teil dieses Fundaments, das dir eine Möglichkeit zur Rückschau geben könnte, genommen wird.
So, das ist oder ultra krass, weil das ist im Prinzip, das ist fast die Antwort, die ich in Interviews immer gebe. Also ich sage immer, für mich ist Heimat eher so ein Mindset, so ein Konglomerat aus Grundüberzeugungen und Prinzipien, wie Solidarität zum Beispiel oder sowas, zu dem ich auch immer zurückkehren kann in Konfliktsituationen, genau, was mir Orientierung gibt. Und das ist natürlich dadurch geformt, woher ich komme, wer meine Freunde sind und waren, was ich erlebt habe, was ich durchmachen musste und so weiter. Das ist genau so ist eigentlich mein Konzept, dass ich da eher auf das Ergebnis dieser Entwicklung gucke. Ja? Ja. Und das kann man dann ja auch praktischerweise viel, viel besser mitnehmen als Mindset. So, oder als eine Art Haltung. Weil ich arbeite mich immer wirklich dran ab, dass Heimat immer so in der Vergangenheit gedacht wird. Ne? Also Heimat als Gegenwart oder als Zukunft zu denken, fällt den Leuten irgendwie total schwer. So als Gegenwart, da bist du irgendwie so eher bei zu Hause, ne? Aber jetzt nicht so bei Heimat an sich.
Na, zu Hause ist ja auch wirklich ein Ort, ein Raum, sag ich mal.
Ja, irgendwie schon, gell?
Das ist schon ein bisschen weniger.
Aber
das
Heimat,
weniger
in der, Heimat in der Zukunft zu denken, das ist ja fast ausschließlich diese rechtsbesudelte Ecke. Ne? Also deswegen, sei denn, man denkt das völlig kosmopolitisch im Sinne von Klimawandel und so, da wird dann natürlich auch über Heimat in der Zukunft nachgedacht. Aber so diese Zeitbezogenheit von dem Begriff, das fand ich auch immer besonders interessant. Also ich habe schon jetzt natürlich im Rahmen der Promokampagne ganz, ganz viel über den Begriff diskutiert mit Leuten. Ja. Ist immer interessant, womit manche da um die Ecke kommen. Ne?
Ich habe jetzt halt einfach auch viel drüber nachgedacht, weil ne, als Knauer mir damals geschrieben hat, dass er doch mal, ob ich nicht mal so ein Buch schreiben will, war ich so, was soll ich da jetzt schreiben, außer irgendwelchen paar soziologischen Statistiken und irgendwelche Plattitüden? Und dann bin ich dann doch mal in mich reingegangen und habe dann über genau solche Punkte nachgedacht. Was bedeutet Heimat? Wie definiert sich das für mich? Wie ist der Unterschied zu anderen Heimaten sozusagen? Und da ist doch noch mal einiges an Erkenntnis rausgekommen tatsächlich. Und ich glaube, dass es ist ein richtig krasser Move gewesen, euer Album so zu nennen, weil dieses Wort so ambivalent ist, so inkonkret. Oder unkonkret für viele und für manche als Tabu-Wort auch etwas, worüber sie, glaube ich, in ihrem Leben noch nicht oft nachgedacht haben oder sich vielleicht auch aktiv verweigern, sich damit auseinanderzusetzen, ja, gerade absolut, in eurer Zielgruppe. Ja. Und das da reinzusetzen, finde ich, also das ist, also besser als die Musik, die auf dem Album ist, ist der Gedanke, das Album so zu nennen als Symbol, finde ich. Also ich finde es richtig gut.
Ja, also das ist auch was ein, Dankeschön. Also das ist ja echt das, was ein Albumtitel leisten können muss. Ne? Es ist ein Begriff, den keiner kalt lässt irgendwie.
Ja.
Ne? In keiner Art und Weise und wo jeder irgendwie sofort einen emotionalen Draht dazu hat. Das ist ja das Interessante. Das ist jetzt nicht wie, gibt ja philosophisch hochgestochene Titel und was weiß ich, ultra provokante Titel und der ist irgendwie alles so ein bisschen. Ne? Also da steckt ja von der Plattitüde bis zur tiefsten philosophischen Beschäftigung irgendwie alles drin, wenn du so willst. Ja, bin ich auch relativ glücklich mit dem Titel bis jetzt. Wollen wir mal schauen, wie es so wird, wie die Leute das annehmen. Bis jetzt bin ich sehr, sehr happy über die Diskussion. Und ich glaube, es hat auch schon einigen Leuten geholfen, einfach mal drüber nachzudenken, ne? Weil man das eben gerade nicht so gelernt hat. Ne?
Ich bin gespannt. Also ich glaube, dass man, wenn man das jetzt mal aus der Marketingperspektive gesprochen, wenn man das sinnvoll forciert oder kommuniziert, könnte das ja wiederum ein Thema sein, das auch in der großen Breite der Medien diskutiert wird. Weil welche Band nennt ihr Album Heimat? Jetzt mal abgesehen von irgendwas aus dem Volksmusikbereich. Das ist ja schon etwas, das sehr ungewöhnlich ist.
Ja, das ist ja auch meistens so der erste Aufhänger. Also den, klar, wenn jetzt hier Gabalier oder Heino oder irgendwie sein Album Heimat nennt, da ist das jetzt keine Meldung. Ne? Aber ja, also wäre natürlich noch ein viel größeres Ding, hätten das jetzt die Hosen oder die Ärzte oder so gemacht. Aber bei uns hat das so ungefähr, sag ich mal, in einem kleineren Spektrum den gleichen Effekt, dass man erstmal, dass jeder denkt, what the fuck, ne? Von unseren Gegnern bis zu unseren Freunden. Insofern eigentlich ganz interessant und bis jetzt eine Provokation, die großen Spaß gemacht hat, mit dem Outcome bis jetzt an Diskussionen und so, was es gab.
Und es ist so lustig, weil es ja im Grunde auch so derselbe Ansatz ist wie, ne, um nochmal auf das Buch zurückzukommen, wie mit meinem Titel. So, mit diesem Oststolz. Da auch schon wieder so Kommentare bekommen. Na, relativierst du jetzt wieder Nazis in Ostdeutschland oder so. Ne? Also da kommen wir auf jeden Fall.
Wie
sonst immer, ne? Kennt man ja von mir, dass ich Rechtsradikalismus relativiere. Also es führt halt sofort zu starken Emotionen.
Ja.
So. Ja. Und ich glaube, das ist was Gutes.
Ja, ja, absolut. Also wenn er vor allem auch Projektion, ne?
Ja.
Man erfährt viel, viel mehr über, also das, was einem die Leute anhängen wollen, sagt oft so viel mehr über die Haltung und die Sichtweisen derjenigen an, die dich angreifen. Ja. Das ist ja besonders interessant, weil heutzutage ist ja, also ich glaube, Diskurskultur ist ganz viel zugunsten von reiner Projektionskultur verloren gegangen, ne? Dass einfach andere Meinungen und Ansätze gar nicht mehr als Diskussionsgrundlage, sondern nur noch als Projektionsfläche irgendwie genommen werden, ohne dass den Angreifenden das manchmal selbst bewusst ist, ne? Aber das ist schon ganz, ganz archaische Kommunikationsmechanismen, die da jetzt mittlerweile offen liegen, ne? Also in verfeinerteren Bahnen läuft das nun wirklich nicht mehr, ne? Muss man ehrlich so sagen.
Wie hat das Volker Pispers gesagt, wenn man weiß, wer der Feind ist, hat der Tag Struktur.
Das ist ein geiler Spruch. Das ist ein geiler Spruch. Ja, ja, ach Mensch. Gott hab ihn medial selig. Ich hoffe trotzdem auf irgendwann Messias-Tag. The Return of Volker. Naja, willst du noch was zu meinem Kundenservice hören?
Ich hätte, also ja, aber ich weiß nicht, ob du das jetzt in dem Kundenservice beantwortest, aber ich hätte schon ganz gerne sag mal, textlich oder inhaltlich konzeptionell die Verbindung zwischen Titel und Songinhalten noch von dir kurz einen Exkurs bekommen.
Ach so, da war meine, ich fand das vorhin sehr interessant, dass du das Wort Heimat auch mal im Plural benutzt hast. Das hört man total selten, die Heimaten. Ja. Ne? Also ist ein Wort, was einem ja überhaupt nicht so leicht über die Lippen geht und irgendwie falsch klingt. Aber das war auch so ein bisschen der Grundgedanke bei der Platte, da auch so Themen zusammenzusammeln, wo es um die Heimaten von vielen verschiedenen Leuten geht. Ne? Also wir haben zum Beispiel einen Song auf der Platte Those Left Behind. Da geht es um zurückgelassene Ortskräfte in Afghanistan. Ne? Also Leute, denen versprochen wurde, wenn man da zusammenarbeitet, dass sie wirklich was Gutes für ihr Land, für ihre Heimat erreichen können, ne? Und die dann jetzt natürlich alleingelassen wurden, von denen einige auch gar nicht mehr am Leben sind, weil sie als Kollaborateure jetzt von Taliban wieder bestraft wurden und so weiter, ne? Solche Themen oder einen Studentenaufstand in Südkorea in 80er Jahren, Leute, die sich da gegen eine Militärdiktatur aufgelehnt haben, für ihre Heimat. Und so weiter. Also solche Sachen beleuchten wir da. Und sogar selbst die Coverversion, die wir auf der Platte haben, die soll unsere musikalische Heimat verdeutlichen, indem wir da eine Band wie Killswitch Engage gewählt haben und nicht jetzt einen alten Klassiker, den man da würdigt oder so, sondern eher eine Band, die mit uns zusammen angefangen hat und sie uns aber trotzdem damals schon stark beeinflusst und beeindruckt hat und so weiter. Also das war da so der Grundgedanke.
Ja. Cool. Mike.
Verschiedene sehr, sehr Heimaten.
Cool. Sehr, sehr cool. Ja, aber weißt du, vielleicht ist das auch der Fehler. Na klar haben wir den Podcast auch, weil wir uns da irgendwie sehr, sehr gut verstehen auf dieser Ebene. So auch, was so die Meta-Ebene angeht.
Also manchmal hat man das Gefühl, es funktioniert fast zwischen uns, gell?
Ja, manchmal funktioniert es. Nee, da hau doch mal deinen Kundenservice raus jetzt. Ja. Also wir jetzt anfangen, uns hier gegenseitig zu streicheln.
Der geht darum, also vor allem auch um die unfassbar stabile geistige Heimat von einer jungen Frau, die hieß Irene Gut, hieß die. Da habe ich den Song A Whisper from Above drüber geschrieben auf unserer neuen Platte. Da bedeutet mir musikalisch genauso viel wie die anderen Songs, aber rein textlich eben wegen der Lebensgeschichte von dieser Frau so viel. Ne? Also Irene Gut, die wurde am 5. Mai 1922 in Kosice in Polen geboren, entstammte einer erzkatholischen Familie, war eine von 5 Töchtern und hat eine normale Kindheit aufgewachsen, was ihr außergewöhnliches Sprachtalent hat sich sehr, sehr früh bemerkbar gemacht als Kind. Und nach dem deutschen Überfall auf Polen hat sie sich relativ schon als junges Mädchen relativ schnell dem deutschen Widerstand angeschlossen. Ne? Hat sich dann dort irgendwie in den Wäldern versteckt, ne, in diesen Widerstandsgruppen, und da kam es dann schon auch so zu einem ersten Schicksalsschlag, den sie damals erlitten hatte. Die wurde da von russischen Soldaten aufgespürt, vergewaltigt und halt zum Sterben im Schnee einfach liegen gelassen, ne? Hat sich dann aber aufgerappelt irgendwie, hat das überlebt. Hat sich wieder ins Leben zurückgekämpft, wurde zu einer Arbeit dann in einem Lazarett gezwungen. Dann ist er wieder geflohen, ist nach Kiew geflohen. Da kam natürlich der deutsche Überfall dann weiter. Da wurde sie erneut verhaftet. Ist dort auch schon wieder geflohen und wurde dann später von den deutschen Besatzern zur Arbeit in einer Munitionsfabrik gezwungen. Da sie ein sehr, sehr schmächtiges junges Mädchen war, ist sie da sehr, sehr schnell zusammengebrochen. konnte die schwere Arbeit da nicht leisten. Ist dort einem deutschen Major, Eduard Rügemeier, aufgefallen, also weil sie wirklich sehr, sehr schmächtig war, aber halt für eine, hat ein sehr, sehr arisches Aussehen gehabt, ne? Blonde Haare, konnte aufgrund ihres Sprachtalents, hat sie auch dialektfrei Deutsch gesprochen, also es haben viele gedacht, das ist eine Deutsche. Sah auch sehr gut aus. Natürlich ist deshalb den Soldaten aufgefallen und der hat ihr leichtere Arbeit in der Mensa für deutsche Offiziere verschafft, ne, und hat dann sozusagen als Ordonnanz und in der Küche irgendwie gearbeitet. Und dort hat sie aber schon in der Nähe von einem Ghetto die unfassbaren, brutalen Übergriffe, ne, der SS-Offiziere auf die jüdische Bevölkerung dort gesehen. Also hat auch Gräueltaten mit eigenen Augen angesehen und so weiter, was sie wirklich ganz, ganz stark belastet hat, und hat dort angefangen, aus der Küche der Mensa übrig gebliebenes Essen zur Seite zu schaffen und das dann halt am Stacheldraht vom Ghetto zu deponieren. Ne? Das war so der Anfang, dass sie dort Leute in dem Ghetto unterstützt hat. Dann wurde die Einheit von dem Major verlegt, sie ist da mitgekommen, hat dort weiter in irgendwelchen Ordonnanzverwendungen, in irgendwelchen Mensen und so weiter, Offiziersmensen gearbeitet, hat dort noch schrecklichere, also ich will das jetzt in Einzelheiten ersparen, ne, was sie da in ihren Büchern alles schildert, was sie da vor Übergriffe und schreckliche Szenen erfahren hat, aber alles, was die SS da in Polen abgerissen hat, das volle Programm, ne, das hat sie mit eigenen Augen gesehen, und das hat natürlich auch ihren katholischen Glauben total ins Wanken gebracht, ne? Also wie Gott solche Gräueltaten zulassen kann, hat das dann halt irgendwie stets hinterfragt und hat sich dann irgendwie ein Herz gefasst und hat gesagt, na okay, wenn es Gott gibt, dann hat er mir den eigenen Willen gegeben zu helfen irgendwie, wenn er nicht selber eingreifen kann, und hat sich das dann irgendwie so erklärt, und diese Umdeutung, diese Ohnmacht in diese Aktion nach vorne irgendwie zu bringen, ne? Das finde ich da schon beeindruckend, und hat dann eben weiter Essen für die Leute zur Seite geschafft und hat dadurch, dass keiner wusste, dass sie fließend Deutsch spricht, hat sie da Offiziersgespräche in den Restaurants und so weiter belauscht, und man muss sich da vorstellen, wenn da so bestimmte Aktionen im Ghetto abgesprochen waren und nach dem Motto, morgen geht's los und so weiter, hat sie die Informationen nach außen getragen, weil sie da beim Bedienen die Offiziere belauschen konnte und das auf Deutsch verstanden hat, und hat dann die Leute im Ghetto mit den Infos versorgt, und wenn da entsprechende Säuberungsaktionen waren, konnten die dann reagieren, und das hat auch einige Menschenleben gerettet, ne? Die Einheit wurde erneut verlegt. Mittlerweile arbeitete dann die Irene als Haushälterin bei dem Major in der Villa, und da hat sie ein richtig krasses Ding geritten. Die hat dann nämlich angefangen, über Jahre in der Villa des Offiziers im Keller quasi unter seinem Bett Juden zu verstecken.
Was?
Ja. Der Nazi-Offizier hat jahrelang, oder also über einige Zeit, mehrere Monate, ja, doch kann man schon sagen, jahrelang, da wirklich 12 Juden in seiner Villa unten drin wohnt gehabt, die von Irene versorgt und dort versteckt wurden. 12 Frauen und Männer jüdischer Herkunft.
Aber das, also ich meine, das, wie? Sie hatten ja sicherlich noch mehr Bedienstete in dem Haus, oder? Das kann doch nicht sein, dass da ein, zwei Kellerräume nie jemand betreten hat in einem Jahr.
Scheinbar nicht, also keine Ahnung, vielleicht war das auch eine Villa, in der solche, ich glaube mich zu erinnern, das war eine Villa, in der es so extra solche Flucht- und Panikräume irgendwie gab, die schon auch versteckt waren. Und natürlich als Major, der kommt dann irgendwie abends heim und isst dann was, pennt und geht morgens wieder los, ne? Also trotzdem das komplette, die Klaviatur des Dramas musst du dir da wirklich vorstellen, ne? Also es ist dann auch dazu gekommen irgendwie, dass eine der Frauen aus der Zwölfergruppe schwanger gewesen ist, und was passiert nun mit dem Kind? Soll das abgetrieben werden oder was weiß ich? Die Geburtsschreie von einem Neugeborenen würden die Gruppe dann natürlich verraten und so weiter, ne? Und selbst dafür hat sich Irene gut, die hat der Gruppe das ausgeredet, dieses Kind da irgendwie abzutreiben oder sogar zu töten, waren da manche der Meinung oder irgendwie sowas, sondern die hat dann die Gruppe irgendwie, einige davon noch im Wald versteckt, hat dort noch ein extra Versteck aufgemacht, in dem sie noch mehr Menschen versteckt hat, und da kam dann auch das Kind zur Welt. Also der ist dann auch der, ich glaube Roman Hiller hieß er, ist dann auch ein hoher jüdischer Funktionär geworden in der Claim Conference und so weiter, also der dann 1944 zur Welt gekommen ist. Er hat da sein Leben zu verdanken, also völliger Wahnsinn, diese Geschichte. Krank. Der Offizier kam eines Tages eher nach Hause und hat dort zwei Jüdinnen in seinem Haus gefunden, die ja gerade beim Haushalt dann dort geholfen haben, ne? Also ist die Sache aufgeflogen. Aber was machst du als deutscher Wehrmachtsmajor? Gehst du dann ja nicht zu deinem Vorgesetzten und sagst, ich habe hier irgendwie ein, zwei Jahre lang Juden in meinem Keller gehabt und habe das irgendwie nicht mitgekriegt. Ist ja auch ein bisschen peinliche Sache, ne? Also hat der Typ 60 Jahre gesagt, also ich will die nicht irgendwie verraten. Wie arrangieren wir uns jetzt hier, Irene, ne? Und ja, er hat sie dann sozusagen erpresst, seine Geliebte zu werden. Also er war so um die 60, ne? Sie 1922 geboren, also Anfang 20-jährig ungefähr. Sie hat da in ihrem Buch drüber geschrieben, also dass dieses Zugeständnis schlimmer als jede Vergewaltigung gewesen ist, aber hat dann auch gesagt, dass it was a small price to pay for so many lives, ne? Und da haben die in diesem Arrangement dann noch eine Weile da gelebt. Das war natürlich eine unfassbare mentale Belastung für
sie. Krass, ey, fast für eine absurde Geschichte.
Sie hat sich in ihrer Verzweiflung ihrem katholischen Priester anvertraut, ne, und hat sich da Absolution dieser Situation und Affäre irgendwie erhofft. Und der Priester hat gesagt, nee, das muss beendet werden, die 12 Juden müssen da geopfert werden, das ist Sünde, das geht irgendwie nicht anders. Also ist da von ihrer letzten Hoffnung, ihrem katholischen Glauben, also auch völlig allein gelassen worden und stand dann halt komplett allein da. Und sie hat es trotzdem durchgezogen. Hat die Leute wirklich bis zum Ende versteckt, hat sich da widersetzt. Es hat dann auch mit den Leuten, mit dem Kind, was zur Welt kam und so weiter, ein gutes Ende genommen. Als dann die Russen als Befreier kamen, ist sie dann 1944 mit den 12 jüdischen Überlebenden in die polnischen Wälder geflüchtet, musste sich davon denen trennen und hat sie sich als Jüdin getarnt, ne, weil es natürlich auch für sie gefährlich war, weil sie bei einem Deutschen gearbeitet hat, sah aus wie eine Deutsche und so, also war das jetzt für sie gefährlich. Jetzt wurde sie als Jüdin getarnt und hat sich dann sozusagen in die amerikanische Besatzungszone durchgeschlagen, ne, und hat dann in Deutschland noch in einem Flüchtlingslager gearbeitet. Dort wurde ihr dann aufgrund ihrer Geschichte von einem amerikanischen Diplomaten mitgeteilt, dass die USA stolz wären, jemanden wie sie als Staatsbürger willkommen zu heißen. Und dann ist sie dann 1948 oder 1949 auch in die USA emigriert, ne? Und du musst dir vorstellen, als die das alles hinter sich hatte, 1945 war das Mädchen 23 Jahre
krank,
alt.
Völlig krank.
Ne? Wahnsinn. Also unfassbar.
Was für eine mentale Stärke in dem Alter schon, vor allen Dingen.
Krank. Also wirklich unfassbar, was die da durchgezogen hat.
Aber meinst du, das war nur deswegen möglich, weil sie für sich selbst diese Mission da drin interpretiert hat? Also auch glaubenstechnisch?
Weil ja, also sie hat diesen ganz festen Grundsatz gehabt, okay, wenn ich in den Abgrund gucke, gibt es eine Wahl zwischen gut oder böse. wenn es irgendwie, ich weiß es gerade nicht, aber wenn es irgendwie Gott gibt, dann hat er mir diese Wahlmöglichkeit gegeben, dann ist das halt das Geschenk. Ne? Also sie hat sich's immer wieder so, also wie sie sich immer in den krassesten Situationen trotzdem immer für das Gute wieder entschieden hat, ne? Obwohl was anderes einfacher gewesen wäre, auch für sie selber, finde ich unfassbar. Also unfassbar stark. Ne? Und da war es in den USA, hat dann den Diplomaten, der ihr das damals angeboten hat, den hat sie später auch geheiratet. Hieß dann Irene Gutopdijk, also wer sie mal googeln möchte oder Bücher von ihr lesen möchte, nach Irene Gutopdijk schauen. Und hat dann seit 48 oder so, also hat ein normales Leben geführt, Kinder bekommen, hat nie wieder darüber geredet. Und eines Tages...
Nie wieder
Tages
darüber ruft, geredet?
Nee, hat da nicht mehr drüber geredet, also war nie ein großes Thema, ihre Erlebnisse während der Zeit da in Polen. Und eines Tages ruft ein Student an für eine Umfrage und fragt sie, ob in ihren Augen der Holocaust tatsächlich stattgefunden hat. Und da beschreibt sie so in ihrem Buch, also da gibt's den Satz von ihr, that put me on fire. Ne? Also da ist sie dann wirklich, hat sie dann Gas gegeben. Und seit diesem Moment ist sie in der Welt rumgereist, hat von den Erlebnissen erzählt, hat angefangen, die Bücher zu schreiben, hat Aufklärungsarbeit geleistet, weil sie das nicht fassen konnte, dass ihr dann so eine Frage gestellt wird, ne, nach all dem, was sie da erlebt hat, ne, also seit den 70er Jahren. Ist dann auch 82 von Yad Vashem als Gerechte unter den Völkern ausgezeichnet worden. 92 das erste Buch Into the Flames. Ist sehr, sehr gut. 99, das zweite Buch In My Hands, ist ein Millionen-Bestseller geworden bei Random House und ganz viele Sprachen übersetzt. Es gibt einen kleinen Film, ein kleines Musical drüber, aber die Lebensgeschichte ist noch nie in irgendeiner Hollywood-Kamelle verfilmt worden. Ich frage mich, wieso.
Ich habe es auch noch nicht gehört, vielleicht weil es zu krass ist.
Ja, also man glaubt sich. Ne? Also ich habe jetzt hier einige Wendungen und auch noch weggelassen. Ja. Ne? Also und sie ist dann als als alte Frau am 17. Mai 2003 in Kalifornien gestorben. Und noch der Major Eduard Rüggemeier, ne? Also dieses Schwein, ist paradoxerweise auch als Gerechter unter den Völkern ausgezeichnet worden. Weil er später durch diese Erlebnisse, auch während dieses Arrangements, in dem er da mit dem Juden in dem Haus zusammengewohnt hat, mitbekommen hat, dass das auch Menschen sind, hat er nachdem Irene schon lang weg war, weiter Juden das Leben gerettet. Auch unter dem Einsatz seines eigenen Lebens, ne, hat er dann trotzdem weiter Juden das Leben gerettet und hat dann doch noch eine ganz positive Wendung genommen. Also eine Frau, die eigentlich fast jeden, den sie in ihrem Leben begegnet ist, irgendwie zu einem besseren Menschen oder gemacht hat oder mindestens das Leben gerettet hat. Mhm. Völliger Wahnsinn. Das wollte ich dich mal wissen lassen. Da habe ich den Song A Whisper from Above drüber geschrieben, weil es gibt von ihr diesen ikonischen Satz, Courage is a whisper from above. Mhm. Und darum geht's in dem Song. Mhm.
Steht das dann irgendwo auch mal geschrieben? Weil ich finde, dass eure Texte sind ja doch recht kryptisch. Ich finde das, also ich meine, die Story dahinter zu kennen, macht das ja alles noch mal besser.
Ja, also das ist so als Angebot zur Selbstbeschäftigung, ne? Also ich mach das dann meistens so. Es steht zum Beispiel bei dem Song, steht dann dedicated to Irene Gutopdijk, ne? Und dann fragt man sich ja vielleicht, okay, wer ist die Frau? Googelt das mal und dann stößt man dann da drauf. Ne? Aber da jetzt eine komplette Synopse mitzuliefern mit der Geschichte und so weiter, haben wir bei einigen Platten auch schon gemacht, aber ist dann eher so als Angebot. Diesen Hint gibt's dann, oder auch bei 10 Days in May, diesen Song, wo es um den Studentenaufstand in Gwangju in Südkorea geht, in 1980, kommt man ja jetzt auch nicht drauf, wenn man den Text liest, ne? Da gibt's auch eine kleine Widmung, die darauf hindeutet. Und dann kann man sich da näher damit befassen, mit den Ereignissen dort.
Naja, wer ja unsere Kundenservices kennt, der weiß ja, dass hinter den Geschichten, die wir erzählen, oftmals so spannende Charaktere stecken und dass es sich lohnt, mit denen mal auseinanderzusetzen.
Ja, absolut. Absolut.
Dankeschön, Mike. Auch ja, dafür, dass ich mehr Verständnis für den Song habe jetzt.
Ja, ja. Ich bitte, die etwas bescheidene Audioqualität von mir zu entschuldigen. Ich, wie gesagt, es waren ja etwas improvisierte Verhältnisse, aber wir wollten mal einen reinhauen in die Sommerpause hier.
Ja, also es ist jetzt tatsächlich relativ schwierig, dass wir uns da zusammenfinden. Wie lange seid ihr jetzt noch unterwegs?
Wir sind jetzt nur noch eine Woche unterwegs, aber dann habe ich natürlich auch noch Family-Urlaub, wo ich nicht weiß, wer mir da alles noch mit ins Mikrofon quakt und so. Wir müssen mal sehen, wann wir uns das nächste Mal zusammenfinden.
Also ich bin dann ein paar Tage in der Ukraine.
Oh, wo denn?
Na, wir haben vor schon einer Weile haben wir Spenden gesammelt für so einen Krankenwagen. Und ich habe gesagt, ich fahre den dann selber rüber.
Okay, krass.
Und dann fahre ich den dann nach Lemberg quasi.
Okay.
Und dann bin ich noch 2 Wochen da und dann bin ich tatsächlich den ganzen August mal im Urlaub.
Na, schauen wir mal. Wir finden uns schon zusammen. Also ich würde deine Eindrücke vielleicht direkt nach dieser Ukraine-Aktion oder so, das würde mich sehr interessieren.
Ja, also als kleine Entschuldigung, bis September wird es ein bisschen unplanbar, wann der Podcast kommt, aber dann...
Aber es gibt uns noch. Es ist ja eine Herzenssache.
Genau. Ja. Dafür war das ja auch besonders lang diesmal.
Ja, ja. Ich gebe Gas, dass ich schneide.
Kleine Sommerspezialfolge.
Gut. Alles klar. Mach's gut, mein Guter.
Bis dann. Tschüss.
Ja, tschüss.
Ein dreifaches Leck Arsch.